Talk, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 387. Heute machen wir den Call-Up-Check und versuchen herauszufinden, wieso NXT-Stars so oft bei Raw oder SmackDown scheitern. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Und der David Kloß von MannTV ist auch dabei. Wunderschönen guten Abend.
Hallo.
Ich habe gedacht, du sagst was anderes nach dem Vorgespräch.
Nein, ich bin da hier ein bisschen erwachsen und mach sowas nicht.
Okay, du bist ja auch der Seriöse hier, das haben wir jetzt ja schon inzwischen zu Genüge rausgefunden.
Oh, hör auf, das macht mein Ego so kaputt, ne? Das beschäftigt mich total.
Sehr schön. Ja, wir wollen heute ein bisschen über die Call-Up-Misere, so habe ich sie im vergangenen Podcast hier getauft, sprechen. Sprich, warum sind eigentlich so wenig NXT-Stars, die dann zu Raw oder SmackDown gewechselt sind, wirklich groß geworden? Und welche Stars sind groß geworden? Und welche sind vielleicht auch erst vor kurzem wieder entlassen worden? Wenn man sich so die Liste anschaut, sind da einige prominente Namen dabei. Bevor wir damit loslegen, hier noch zwei kleine Hinweise. Zum einen natürlich ein Gruß geht raus an den Kollegen Pastep auf Patreon. Der hat sich nämlich eine Jahresmitgliedschaft zugelegt. Der war vorher schon normaler Abonnent. Jetzt ist er Jahresmitglied. Dankeschön dafür. Der Hut wird gezogen. Und das ist auch was sehr, sehr Schönes. Der Nuno hat auf Kicktip eine Tipprunde für Headlock eingerichtet. Das finde ich total cool. Das war lange Zeit ein Wunsch von ganz vielen Hörern da draußen. Und irgendwie haben wir es nicht so richtig gebacken gekriegt. Überall hat dann irgendwo ein bisschen Zeit gefehlt. Und er hat es jetzt einfach selber in die Hand genommen. Und ihr könnt jetzt mit uns allen und mit der Headlock-Community dann eben die nächsten Pay-Per-Views tippen. Angefangen bei WrestleMania Backlash. Und wenn ihr die Tipprunde sucht, dann geht ihr bei Kicktip auf kicktip.de/headlockrunde und da könnt ihr dann teilnehmen. Und der Nuno hat versprochen, er gibt da Vollgas und er wird versuchen, das so schnell wie möglich immer an den Start zu bringen. Ich hoffe, dass das alles klappt. Ich drücke die Daumen und sage an der Stelle schon mal Dankeschön von der Stelle, dass da so viel Eigeninitiative dann auch da ist. Vielen Dank
sehr
dafür.
Sehr guter Mann. Aber
der Kai ist auch nicht drin, ne?
Was erwartet man? Nee, ich habe meine Kicktip-Zugangsdaten noch nicht.
Gib mal Gummi.
Ja, junge WrestleMania Backlash sind 18 Wochen, hab noch Zeit.
Ja, eben.
Also ich bin schon drin, der David ist auf jeden Fall auch schon drin. Kai muss noch eine Bescheinigung von seinen Eltern einreichen, damit er daran teilnehmen darf. Das ist auch
Zettel für einen Freilauf.
Ja, wir sprechen heute über die NXT-Stars, die hochgekommen sind zu Raw und SmackDown und die dann den Sprung nicht ganz so geschafft haben und dann auch über die natürlich, die den Sprung nach ganz, ganz oben geschafft haben. Weil es ist ja fast schon so ein geflügeltes Internet-Meme inzwischen, wenn man über hoffnungsvolle Talente bei NXT spricht. Ich sag mal ganz kategorisch sowas wie Adam Cole, dann wird ja immer wieder diskutiert, soll der überhaupt zu Raw oder SmackDown kommen? Und immer wieder höre ich da, nee, also eigentlich ja, aber vielleicht wäre es auch klüger, wenn er einfach da bleiben würde. Vielleicht wäre das besser für ihn. David, kannst du diese Meinung und dieses Vorurteil fast schon inzwischen teilen, dass vielleicht manche Wrestler lieber bei NXT bleiben sollten, ehe sie dann bei Raw oder SmackDown womöglich verbrannt werden?
Ich kann es absolut nachvollziehen, gerade wenn wir bedenken, welche NXT-Champions hochgezogen wurden und was mit denen passiert ist. Paradebeispiel, Aleister Black haben wir, glaube ich, 2 Jahre lang gedacht, ja, unbedingt, der muss rein. Wenn er reinkommt, dann wird's gezündet. Uiuiui, schwierig. Und ja, selbst auch Andrade Almas war halt genau dasselbe. Die Gefahr ist halt einfach da, dass wenn du in den Main Roster kommst, egal wie gut dein Standing bei NXT war, egal wie gut du da funktioniert hattest, es ist lange noch keine Sicherheit dafür, dass du dort, also Main Roster, auch entsprechend eingesetzt wirst oder halt vor allen Dingen, dass das Interesse an dir lang genug hält.
Das ist das Problem. Also gerade in der heutigen Zeit hat man ja eher so ein bisschen das Gefühl, dass man sehr oft Talente einfach zu Raw oder SmackDown hineinwirft für den Moment. Und wenn dann dieser Moment vergangen ist, dann lässt man sie fallen. Manchmal ist das ein Pay-Per-View, manchmal ist das eine bestimmte Geschichte. Manchmal ist es auch einfach nur der Effekt für Raw After Mania. Kai, wie stehst du zu dieser ganzen Geschichte? Du bist ja eigentlich inzwischen jemand, der da eher positiv gestimmt ist. Gibt es da, finde ich, auch was Positives? Also bist du inzwischen jemand, wenn er sagt, ja, da kommt jemand hoch, ja, bringt den unbedingt jetzt auch ins Main-Roster?
Ja, das Problem ist, dass man ja versucht war, positiv gestimmt zu sein. Dass man dann immer gemerkt hat, gerade jetzt im Laufe der letzten Jahre, wo es wirklich extrem wurde, dass immer mehr nur noch so für den Moment was gemacht wurde. Da wurde für den Moment gebookt, irgendwie diese, gib mir den einen großen Pop, gib mir die eine Reaction oder sowas. Wir erinnern uns vielleicht noch an diese schreckliche Woche, wo auf einmal so gefühlt halb NXT hochgezogen wurde, wo auch Ciampa und Gargano diesen kurzen Call-Up hatten, wenn man sich daran noch erinnert.
Genau, das war am 18. Februar 2019, wo Ciampa, Gargano, Aleister Black und Ricochet allesamt quasi in einem Rutsch hochgezogen sind und man danach eigentlich relativ wenig aus allen Vieren gemacht hat. Ricochet und Aleister Black waren zeitlang im Tag-Team aktiv, Ciampa hat sich verletzt, Johnny Gargano ist relativ schnell wieder zurück zu NXT gegangen. Ja, aber weiter hier an der Stelle.
Das ist halt leider sehr häufig geworden mittlerweile, dass du dieses Gefühl hast, da ist irgendwie kein Plan da, sondern du hast auch schon einen Charakter bei NXT und dann wird er so halbherzig hochgezogen und dann einfach so auf eine Sache runtergebrochen. Grüße an Matt Riddle an der Stelle. Das sind so Probleme, die momentan irgendwie häufig vorherrschen, was dann schwierig ist, da positiv gestimmt zu sein, wenn ich ehrlich bin.
Ja, und das Interessante ist daran, dass dieses Aussieben oder dieser Prozess, dass eigentlich sehr, sehr viel mehr NXT-Stars nach dem Call-Up bei Raw oder SmackDown scheitern, als dann wirklich oben in der Main-Card oder dann auch wirklich im Main-Event landen, das ist eigentlich ein Prozess, der erstreckt sich über die ganze Geschichte von NXT. Und wenn wir so ein bisschen zurückgehen in die Geschichte von NXT, da schließen wir ja so ein bisschen an die ja alten Zeiten von ECW und dann eben auch von FCW an. Das heißt, wir gehen zurück ins Jahr 2010, wo ja man damals noch mit den Profis oder den damaligen Trainees bei FCW ein NXT-TV-Programm gestartet hat. Und das war ja diese, ich sag's mal, Reality-Wrestling-Show, wo man eben Profis und Rookies zusammen auf den Bildschirm gebracht hat, wo es dann darum ging, Matches zu bestreiten, aber auch um diverse Herausforderungen da zu meistern. Und wir erinnern uns da zum Beispiel an der ersten Staffel, das ist im Februar 2010 gewesen, an so Paarungen wie Wade Barrett und sein Pro Chris Jericho. Ganz besonders witzig natürlich auch eine Geschichte, die sich im Verlauf dann noch in der Fehde manifestiert hat. Daniel Bryan und The Miz zum Beispiel, Darren Young und CM Punk.
Wo ja auch damals der Aufschrei sehr, sehr groß war, ne? Daniel Bryan und dann jetzt The Miz. Also da war ja, also ich muss auch sagen, das habe ich erst so im Nachhinein mitbekommen, aber da war das Internet ja wild, aber ganz wild.
Alter, also wenn ich damals schon Headlock gemacht hätte, 2010, du, der Olaf Smartmark, der hat da aber auch kräftig abgekotzt.
Der Fohrenwolf.
Genau, der. Aber ich muss sagen, da hängt auch eine meiner größten frühen NXT-Erinnerungen dran, nämlich das Match zwischen Daniel Bryan und Chris Jericho in der ersten Show. Das war nämlich wirklich richtig, richtig geil. Ja, David, wir wissen alle noch, was dann aus dieser ersten Staffel erwachsen ist bei NXT. Wir haben jemanden wie Daniel Bryan dabei, der ist heutzutage noch ein Star. Bei allen anderen, Nexus, Angle und so weiter, eine etwas schwierigere Geschichte.
Du hattest auf jeden Fall damals der Nexus Angle, das war etwas, was neu war und was eigentlich auch prädestiniert dafür war, das zu unterstreichen mit NXT. Du hattest diese Wookies, obwohl es halt eigentlich gar keine Wookies waren, sondern halt, du hast ja mit vielen Jahren Erfahrung.
Es tut mir leid, David, ich muss gerade ein bisschen lachen, das hat sich lustig angehört.
Was denn?
Das klang wie Wookies.
Das klang wie Wookies aus Star Wars.
Da kam man beide so
dann Englisch.
Es tut mir leid, ich habe einen Sprachfehler.
Das tut mir leid. Das ist ja so lustig, weil du hast ja eigentlich spanische Vorfahren und spanische Verwandtschaft und da lernt man doch das R zu rollen.
Ich kann das R auch super rollen.
Also Wookies.
Ja, aber das Problem im Englischen rede ich eher sehr verwurschtelt. Das mache ich im Deutschen auch, aber im Englischen noch mehr. Deswegen gibt es auch den Superblow.
Stimmt. Sehr charmant auf jeden Fall, aber ich musste trotzdem gerade lachen. Entschuldige, führe fort, was du
kein Problem. Ich führe jetzt meinen Gedanken mal fort. Die Grundidee dahinter war eigentlich ganz cool, dass du neue Wrestler, Anführungszeichen, den Main-Publikum näher bringst, halt eben als neue Wrestler verkaufst. Aber was daraus wird, anfangs dachtest du, okay, daraus kann was Großes werden, da werden neue Stars erschaffen. Aber genau in diesem Engel wurde eigentlich das sinnbildlich, was dann halt in Jahren später halt auch da war, die Gefahr, dass etwas sehr, was neu ist, sehr schnell fallen gelassen wird und du dann ein richtiges Problem hast. Also außer Daniel Bryan, ich meine, er hatte anfangs auch mega Probleme, muss man ehrlich sagen. Das hat halt Jahre gedauert, bis er sich nach oben gearbeitet hatte. Wade Barrett war derjenige, wo man am ehesten dachte, das ist der Topstar, aber auch er hat halt eigentlich schnell die Luft verloren oder war die Luft schnell raus. Und bei den anderen war es halt noch schneller. Und das ist so das bisschen das Sinnbild dafür, was das Problem ist, wenn ein neuer Wrestler von NXT hochgezogen wird, ist oftmals wirklich dieser Zeitaspekt, dass du musst, entweder funktionierst du, und dann kann man halt auf dich bauen, aber die Geduld ist eine ganz andere als bei NXT im Main Roster. Wenn du nicht funktionierst und die Booker haben vor allen Dingen keine Idee für dich, dann hast du es ganz, ganz schwer, wieder hochzukommen. Umso mehr müsste man eigentlich anerkennen, dass Daniel Bryan sich dann halt festgesetzt hat.
Wobei man natürlich damals sagen muss, das war ja noch ein ganz anderes Umfeld, als das jetzt NXT ist, was wir jetzt eben kennen. Also da hängt kein Performance Center in der Anfangszeit dran, da hängt keine große TV-Show so wie jetzt dran irgendwo, sondern das war ja eher so ein Nebenprodukt irgendwie. Und Kai, dieses Nebenprodukt, wenn wir jetzt es versuchen kurz abzuhandeln, weil es gab tatsächlich 5 Staffeln von NXT, was auch wo ich auch nicht mehr gar nicht mal alle im Kopf gehabt habe, muss ich auch dazu sagen, nee, sondern erst wieder in der Recherche, die wieder aufgesogen habe. Da sind in den 5 Staffeln relativ wenig Stars wirklich bei rausgekommen. Also Ryback müssen wir hier noch erwähnen, auch wenn er nicht besonders beliebt ist, auch aus der ersten Staffel, jemand, der sich dann zumindest noch gezeigt hat. Ansonsten Staffel 2, Husky Harris, also der Fiend, Bray Wyatt.
Was ich halt irgendwie krass finde, ist, dass du da auch merkst, häufig die Gewinner sind da irgendwie so versandet, also jetzt gerade in Staffel 2, Kaval, also Loki mit Lay Cool als Pro, auch so eine super Wahl, der dann gewonnen hat, aber letztendlich wurde dann der interessant war, der vierte mit Husky Harris dann, also jetzt eben Bray Wyatt, das ist dann ganz komisch, dass dann die Sieger irgendwie so, weiß nicht, versandet sind und dann irgendjemand, wo du sagst, ja, der war halt auch dabei, dann auf einmal interessanter wurde.
Du hast gesagt, Kaval war Staffel 2. Staffel 3 ist Caitlin gewesen, die gewonnen hat. Da war aber AJ Lee zum Beispiel dabei.
Ja, und Naomi auch, die immer noch da ist.
Genau. Also, Staffel 4 haben wir Namen wie Johnny Curtis, Fandango, den wir da haben. Wir haben den Connor, den wir später noch bei Ascension gesehen haben. Brodus Clay, den Funkasaurus. Ne? Kann man sich an den noch erinnern?
EC3. Was ich gar nicht mal auf dem Schirm hatte, übrigens, dass der dabei war. Mit dem Pro Daniel Bryan. Byron Saxton auch noch als Wrestler.
Ja.
Was man sich auch irgendwie gar nicht mehr vorstellen kann. Und Staffel 4 war dann ja diese Verliererstaffel, also beziehungsweise wo es dann hieß, die nicht gewonnen haben, dürfen jetzt noch mal ran.
Das war Staffel 5.
Ich meine ja auch Staffel 5, sorry, hab mich vertan. Staffel 4 war ja die mit Fandango.
Ja. Genau.
Was ich aber noch sagen wollte zu so Leuten wie Wade Barrett, die hatten ja auch eigentlich eine relativ, ich nenne es mal, erfolgreiche Karriere. Das Problem war dabei, glaube ich, nur, dass man andere Erwartungen hatte. Weil man dachte, okay, der geht da jetzt als Star heraus. Dann kam das John Cena-Problem. aber letztendlich, also der ist irgendwie 5-mal IC-Champ gewesen, King of the Ring gewonnen. Okay, ist jetzt halt ein Titel, den kannst du halten wie ein Dachdecker, ne? Das ist egal letztendlich. Aber der hat ja was erreicht. Der war ja immer irgendwie im Programm, egal ob gut oder schlecht, mit League of Nations oder Bad News Barrett später, mit dem fantastischen Chor. Also der war ja irgendwie immer da. Aber ich weiß noch, dass man damals dachte, da kommt jetzt ein Main-Eventer raus. Also so wie es präsentiert wurde. Und dann ist es mit Cena komplett vor die Wand gefahren in diesem grandiosen Chairs-Match, was wir dann damals hatten.
Das hast du aber, glaube ich, oft bei NXT-Lern, dass du das Gefühl hast, eigentlich sind sie ja nicht schlecht, die haben ihr Standing und die haben auch Sachen gewonnen, aber da wäre viel mehr möglich. Und das ist dann bei mir oft dieser frustrierende Moment. Wenn ich jetzt an Sami Zayn zum Beispiel denke, ja, eigentlich, dem geht's ja nicht verkehrt, der hat auch ein paar Titel gewonnen, Kevin Owens auch, aber denkst du, eigentlich wäre da doch mehr drin. Selbst ein Nakamura, wo du halt sagst, okay, der hat einen Rumble gewonnen, der hat auch Haupttitel gehabt, aber auch da, ja, die Erfolge repräsentieren nicht unbedingt das, was ich eigentlich als wünschenswert gesehen hätte.
Genau, das ist eben das Interessante eigentlich auch in der Sache. Und da wollen wir heute der ganzen Geschichte so ein bisschen auf den Grund gehen. Wir wollen jetzt auch gar nicht so lange an dieser frühen Zeit von NXT hängen bleiben, weil de facto ist das nicht das NXT, was wir heutzutage kennen. Aber ich finde, der Vollständigkeit halber muss man das hier nochmal aufgreifen. Das ist auch aus der Zeit einfach mal von Daniel Bryan abgesehen und von Husky Harris, / Bray Wyatt, / dem Fiend, nicht viel Großes rausgekommen ist. AJ Lee noch mit dabei, würde ich mal sagen. Naomi auch noch mit dabei, haben wir gerade gesagt. Aber so richtig spannend oder so richtig los ging es dann mit der NXT-Brand ja dann eben nach dem Ende dieses Formats eigentlich. Da wurde dann die Kooperation mit FCW wurde beendet und aus diesem NXT-Reality-Format wurde dann einfach eine klassische Developmental Liga, Developmental-Abteilung mit einem ganzen Apparat da drumherum. Und da ist natürlich dann so der Höhepunkt 2014, wenn es dann eben richtig losgeht mit NXT Arrival und so weiter und so fort. Wir haben die Takeover-Events.
Was man noch nicht vergessen darf, wo auch wirklich sehr interessante Namen bei sind. Es gab ja diese ominöse Lost Season von NXT noch, die ja eigentlich kommen sollte, die dann aber doch nicht irgendwie eingesetzt wurde, sondern die Leute, die dann dafür geplant waren, wurden dann einfach bei dem normalen NXT, also bei dem Start der Brand eingesetzt. Und da sind ja wirklich eigentlich Kloppernamen dabei, also mit einem Big E zum Beispiel, Jinder Mahal natürlich, unser fantastischer WWE-Champion, da aber auch ein Hunico, Leo Kruger, also Adam Rose, der mal aussah wie ein absolutes Tier, ne? Ja. Und auf einmal wurde daraus Adam Rose, also keine Ahnung, ob da das Anabol nachgelassen hat, Seth Rollins, klar, und Xavier Woods, also wenn man auch noch hatte, war Bo Dallas, Damian Sandow, aber das sind ja schon heftige Namen, ne? Wenn ihr jetzt ein Big E anguckst, Rollins, Woods, das sind ja schon Stars heutzutage.
Genau, und da können wir gleich auch ganz gut hier einhaken, weil das ist ja dann auch wirklich die Frühzeit von NXT. Und die Namen, die du genannt hast, das sind ja auch die ersten Champions. Also der erste Champion war bekanntermaßen Seth Rollins. Der hat ja dann im Finale von einem Turnier Jinder Mahal übrigens besiegt. Mhm. Und er war eben der erste NXT-Champion. Und über Seth Rollins muss man, glaube ich, nicht mehr großartig die Worte verlieren, oder?
Schon da mit dem Beltswing übrigens.
Ja, aber den Beltswing hat er auch schon bei Ring of Honor gemacht.
Ja, der Mann ist sich nämlich immer true geblieben. Den lieben wir.
Aber David, ich glaube, Seth Rollins ist eigentlich der Name, den man jetzt aus heutiger Sicht so als absolutes Paradebeispiel nehmen könnte, oder? Bei NXT wirklich Champion gewesen und dann WrestleMania-Champion, die großen Titel, die großen Siege, die großen Storylines gehabt, oder?
Ja, definitiv. Ich finde auch gerade, erstmal muss man mal lobend erwähnen, wir kritisieren mal gern WWE. Ich fand die Gründung von NXT als eigenen Brand mit eigener Location und später halt auch mit Takeover war eine fantastische Idee. Das tat uns Fans gut, das tat den Wrestlern gut und du hast halt wirklich dieses Gefühl gehabt, wer es da schafft, sie halt Seth Rollins, der kann es dann halt auch im Big Picture schaffen. Es wird vielleicht ein bisschen dauern, aber er wird es schaffen. Und ich finde gerade in Anfangsjahren war es halt oft so, dass du das Gefühl hattest, dass die Leute, die hochgezogen wurden, die wurden erstmal bei NXT entsprechend, hatten die dann ihr Standing One aufgebaut, sie ist das Rollins, aber kam dann halt auch mit einem Plan in den Main Roster und man hat auch ein bisschen mehr Geduld gehabt. Und ich finde, genau das ist halt jetzt im Laufe der Jahre dann ein bisschen anders geworden, dass halt du das Gefühl hast, dass die Call-Ups schneller wurden, die Zeit, die man dann rein investiert in den entsprechenden hochgezogenen Roster, immer kürzer wird, aber gerade in den Anfangsjahren war das halt schon gravierend. Ich fand, damals war so der erste Knackpunkt für mich im Übrigen Neville. Weil Neville war ja auch Champion. Auch ein sehr guter. Der hatte ein super Standing bei NXT. Und da war halt wirklich, bei Bo Dallas, mit ihm konnte ich halt nicht so viel anfangen. Der hat auch da funktioniert. Aber Neville war bei mir wirklich der Call-Up, der erste, wo ich dachte, oh, das geht gerade komplett in die falsche Richtung.
Ich muss auch sagen, Neville war auch mein Einstieg in NXT. Dieses Rival-Ding, wo er den Titel holt. Dann die Fehde mit Sami Zayn, das war das, wo ich wirklich auf einmal da drin gesteckt habe. Dann noch Kevin Owens. Man muss aber auch sagen, ich glaube, ein Problem wurde auch irgendwann, dass immer schneller zu NXT die krassen Namen nachkamen. So, ja. Dann wurde auf einmal alles aus den Indies weggesigned. Dann hattest du einen Finn Balor, der geholt wurde, Joe wurde geholt, Nakamura wurde geholt und auf einmal hattest du diese ganzen Namen, Bobby Roode und auf einmal kam alles so hinterher. Ich glaube, dass das auch ein großes Problem war. Dass da auf einmal, dass man dann gemerkt hat, okay, in NXT steckt mehr drin. Die Leute entwickeln, also haben eine gewisse Aufmerksamkeit jetzt dafür entwickelt. Die Fäden werden größer, das Produkt wird irgendwie größer, obwohl die NXT noch wirklich gefühlt sehr, sehr lange in dieser Turnhalle da war, also in der Full Sail University, was auch immer einen gewissen Charme hatte, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Olaf, dass Bayley gegen Banks Match, dieses Iron Woman Match, das war doch auch noch vor super kleiner Kulisse, ne?
Das müsste noch vor der kleinen Kulisse gewesen sein, ja. Okay.
Also, das hatte ja auch diesen eigenen Charme und irgendwann hast du gemerkt, dass auch ein NXT, auch wenn es heutzutage immer noch eigen und eigen gut ist, aber nochmal eine eigene Dynamik entwickelt hat und dann auch schnelllebiger wurde. Gerade wenn du dir so die Länge der Regentschaften anguckst, finde ich.
Das stimmt. Ja. Ich muss gerade überlegen, welches Match du natürlich meinst. Es gibt einmal das bei NXT TakeOver Brooklyn. Das ist natürlich das eine Match gewesen, was wir da gehabt haben. Und dann spätere dann noch bei NXT TakeOver Respect. Ich glaube, Brooklyn war mein Respect war das Iron-Man-Match, was wir dann da gehabt haben. Iron-Woman-Match, was wir da gehabt haben.
Man muss auch noch mal erwähnen, wenn wir bei der Anfangszeit von NXT sind, dass das auch das Wichtigste war für die Frauendivision. Weil dort wurden Frauen als Wrestlerinnen ganz anders eingesetzt als im Main-Roster.
Also nicht
das war ein Kontrastbild sondergleichen.
Ja. Das ist richtig. Aber wir wollen trotzdem jetzt, bevor wir jetzt hier so in die komplette Diskussion reingehen, lass uns mal so die NXT-Champions irgendwie durchgehen, damit wir hier so eine kleine Struktur haben. Ich würde ganz gerne mal so die Namen der NXT-Herren- und Damen-Champions hier ansprechen, weil das ist überschaubar. Insgesamt sind knapp an die 100 Wrestler irgendwie hochgezogen worden von NXT zu Raw oder SmackDown. Die werden wir nicht alle benennen können. Und sind wir ehrlich, wir müssen nicht sagen, dass zum Beispiel ein Adam Rose keine große Rolle gespielt hat oder dass ein No Way Jose keine große Rolle gespielt hat, sondern wir versuchen jetzt mal uns hier die wirklich erfolgreichen Stars von NXT vorzuknöpfen und mal zu schauen, wie das da gewesen ist. Wir haben gerade Seth Rollins genannt. Das war der erste, der bei NXT Champion gewesen ist. Muss man nicht drüber reden. Einer der ganz großen Stars im Main Roster.
Big ganz E kurz, Langston damals. Ich meinte noch das Match bei Takeover Respect
übrigens. Ja, und das war ein Full Sail, ja.
Ja, genau. Das war auch das Iron Man, Iron Woman Match. Das meinte ich.
Genau. Zweiter Titelträger war Big E Langston, damals noch mit Nachnamen. Und Kai, auch der hat ja eine große Karriere gemacht. Ich meine, klar, jetzt nicht sofort also man hat versucht, ihn als Singlestar zu pushen, war ja relativ früh in der Karriere IC-Champion, als er dann eben hochgezogen worden ist. Aber dann mit New Day als ein Teil des wahrscheinlich besten Tag-Teams-Stables, was wir die letzten 10 Jahre gesehen haben, da kann man auch nicht meckern, was die Karriere angeht.
Absolut, also Future Hall of Famer mit New Day, ne?
Ja. Das sehe ich auch so. Und wenn wir dann weiter in der Liste gehen, dann haben wir natürlich Namen wie, der nächste ist Bo Dallas. Er ist kürzlich gefeuert worden, übrigens. Und David, Bo Dallas, am Anfang auch durchaus jemand, wo man gesagt hat, Mensch, vielleicht aus dem wird was. Und vor allem, da hat man ja auch sehr große Vorschusslorbeeren immer wieder gehört gerade, was so sein Micwork angeht. Aber sein Bo-Leaf-Gimmick hat nie so recht gezündet. Dann auch die späteren Gimmick-Wechsel, die wir da gehabt haben. Ich sag mal, das B-Team war da noch die beste Zeit.
Ja, ich gebe halt zu, konnte mit ihm nicht mega viel anfangen. Allerdings konnte man halt schon sehen, am Mick war der halt gut. Er hat halt auch funktioniert bei NXT. Das Problem war halt wirklich beim Hochziehen die ganzen Vignetten. Danke. Vorher, die haben vielleicht auch einfach ein zu große Erwartungen geschürt. Dann kam er raus und eigentlich war da nichts.
Ich habe komplett vergessen, wie dumm diese Vignetten von dem waren.
Die waren fantastisch. Muss ich mal gerade ganz kurz hier eine Lanze für Bo Dallas brechen, auch wenn ich kein großer Fan von ihm bin. Aber dieses Bo-Leaf-Gimmick und die Vignetten von ihm, die fanden die schon echt witzig. Und
ja, die waren halt dumm witzig.
Ja, also, aber das war genau mein Niveau.
Ja. Sehr niedrig. Ja, sagen wir mal einfach so, es hat ihn nicht gut getan, dass man direkt alles versucht hat, das möglichst groß darzustellen. Dann kam er raus, hat aber eigentlich nicht wirklich eine große Story gehabt. Und dann war halt das Problem mit diesem schnell fallen lassen. Und er war halt in Regionen, da kam er ja nie wieder raus. Der war ja Undercard, eigentlich so ein Paradebeispiel für einen Wrestler, den du eigentlich mehr in Hausshows siehst, aber im TV eigentlich eher selten. B-Team, ja. Eigentlich war es eine Überraschung, dass er halt so lange da war und halt nicht entlassen wurde, muss man ehrlich sagen.
Das stimmt, leider, muss man ganz klar hier sagen. Dann haben wir Neville, den haben wir gerade eben auch schon angesprochen. Jemand, der natürlich dann im späteren Verlauf eine große Rolle gespielt hat, seine Rolle gefunden hat, auch als Heel, aber einfach bei WWE auch nicht den Push bekommen hat, den er wahrscheinlich verdient gehabt hätte, oder Kai?
Ja, absolut. Also ich kann mich noch dran erinnern, wo es hieß, dass er ins Main-Roster kommt und dann schwebte immer dieses fieses Mighty-Mouse-Gimmick im Raum. Alle dachten so, oh Gott, was passiert denn jetzt? Man muss aber trotzdem sagen, Neville im Ring, immer krass gewesen, sah aber als normaler Adrian Neville trotz krassem Körper aus wie ein Lulli. Also der sah irgendwie doof aus.
Er hatte keinen Bart.
Und erst mit diesem King of the Cruiserweights-Gimmick hast du gemerkt, Alter, der Typ hat richtig Ecken und Kanten, der macht Bock, der hat auch eine gewisse Zeit Tour of Five Live wirklich interessant gemacht,
ja.
Bis er dann den Titel an Enzo Amore verloren hat und das Ganze so ein bisschen nicht so gut lief. das war ganz komisch. Also Adrian Neville, da hast du gemerkt, okay, dieses In-Ring-Work, das ist da, das ist krass, aber der Charakter fehlt irgendwie. Also da hat man nicht so die Rolle für ihn gefunden. Außer, finde, guck mal, der wrestelt krass.
Man hat da genau das gemacht, was du vorhin am Anfang vom Podcast gesagt hast, dass Leute hochgezogen werden und eigentlich nur auf eine Sache reduziert werden. Und nicht weiter. Und hier war es halt einfach nur, oh, der kann ganz viele Flips machen, der ist super akrobatisch. das reicht.
Ja, das kannst du auch, glaube ich, auf Ricochet,
genau so Ricochet eins, exakt ja. Das gleiche. Und wo einfach, eigentlich weißt du, mal, der kann noch mehr, gib ihm einen Charakter und dann kann das halt richtig wuppen. Aber das war halt wirklich diese reduzierte, nee, wir arbeiten damit und das reicht. Mehr wollen wir auch mit dir gar nicht machen. Weil muss man halt auch ehrlich sagen, so wie er eingesetzt wurde, Neville, als er kam, das war ja eigentlich nur ein Reduzieren darauf. Ab und zu mal in der Wiki ja einen spektakulären Move zeigen, ein kleines 5-Minuten-Match, was halt irgendwie mal anders ist als die großen Matches, aber irgendwo involviert, was Bedeutung hat und was Charakter bringen könnte, nö.
Genau. Nächsten Titelträger, die bündle ich jetzt mal so ein bisschen, Sami Zayn und Kevin Owens, weil wir landen jetzt so ein bisschen auch im Midcard-Sumpf der aktuellen WWE, wenn man so ein bisschen schaut. Also das sind alles jetzt Leute, wir sind jetzt so im Jahr 2014, 2015, die sind da ein bisschen später hochgezogen worden, aber die dann da ihren Durchbruch quasi bei NXT gehabt haben und die jetzt inzwischen immer noch bei WWE im Main-Roster sind, aber eigentlich nicht so richtig rausgekommen sind. Sami Zayn, Kevin Owens, Finn Balor inzwischen ja wieder zurück bei NXT und da der beste Finn Balor, den man irgendwie nennen kann. Und Samoa Joe, ich nehme jetzt einfach mal die vier hier so auf einen Haufen. Kai, ganz kurz und knapp, Sami Zayn, Kevin Owens, Fehde zwischen den beiden, Matches zwischen den beiden funktionieren immer noch. Bei Kevin Owens hat man mehrfach versucht, bei Raw auch den Trigger zu ziehen, hat es aber nie so richtig durchgezogen. Und das ist, glaube ich, so ein Problem. Da ist immer jemand, der für die Upper Midcard oder auch für einen gelegentlichen Main Event Spot mal gut ist, aber man hat nie das Gefühl, dass er jetzt wirklich da durch diese berühmte Glass Ceiling irgendwie brechen würde.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem, was ich generell jetzt bei fast allen, über die wir jetzt in Zukunft reden werden oder diesen Podcast noch reden werden, was du bei allen sehen kannst, also jetzt gerade am Beispiel Kevin Owens, dass es nicht mehr diesen einen Wrestler gibt, wo du sagst, der wird jetzt durchgezogen zum Topstar, sondern alle sind so okay und vielleicht auch mehr, weil eigentlich hat Jan Owens viel erreicht, der war gerade am Anfang super lange Champion, der kam irgendwie hoch, hat dann Cena sogar besiegt, das war krass.
Als Champion kam der hoch, das muss man vielleicht auch mal ganz kurz betonen. Als
NXT-Champ kam er hoch, ja. Dieses legendäre Ding da, wo er auf den US-Belt tritt, also besiegt Cena, der war auch jedes Mal relativ lange, also gerade am Anfang, hat der super oft einen Titel getragen, jetzt egal ob US-Championship oder IC-Championship. Das Problem ist aber, da ist so nie mehr passiert. Weil ich habe das Gefühl, dass wir generell in den letzten Jahren, auch wo wir diesen Podcast gemacht haben, warum es keine neuen Stars gibt, also so wirklich Stars, das zeigt sich an einem Kevin Owens ganz gut, weil das irgendwann in der Spitze so ein Durchrotieren wurde. Und Roman Reigns. Dass ein Kevin Owens war irgendwie erfolgreich oder sowas und dann war er wieder weg. Das siehst du jetzt ja auch heutzutage, haben wir auch drüber gesprochen, bei einem Rollins, der eigentlich gepusht wurde bis zum Get-No. Und dann hat er auch so, ja, mal hier, mal da, mal ein bisschen so, mal ein bisschen so. Und das ist bei Kevin Owens irgendwie schade, weil man hofft immer auf mehr. Sagst du, jetzt gib ihn doch mal, jetzt mach doch mal richtig was mit ihm. Und Sami Zayn halt noch viel, viel schlimmer. Also was heißt viel schlimmer? Kevin Owens, finde ich, ist noch echt gut weggekommen, sehr gut weggekommen eigentlich. Nur bei einem Sami Zayn irgendwann, da ist ja so gar nichts passiert. Klar, da war noch Verletzungspech hin und her und sowas. Ja. Aber jetzt wirklich so Titel gewonnen, außer jetzt irgendwie IC-Belt mal hier und da. Da ist ja nie was passiert. Also Sami Zayn ist ja wirklich das Paradebeispiel für einfach nur rumgedümpelt.
David, schließt du dich an?
Jein. Bei Kevin Owens und Sami Zayn sehe ich komplett also unterschiedliche Ausgangssituationen. Bei Kevin Owens hat man mehrfach versucht, diesen Trigger zu ziehen. Ich finde, er hatte auch sehr große Möglichkeiten und Situationen, aber es hat halt. Ich mag Kevin Owens. Ich denke, da ist auch echt viel mehr möglich. Aber er hat halt leider in den Momenten, wo es drauf ankam, nicht dieses Big-Time-Feeding kreieren können.
Ja, und Goldberg kam, ne?
Genau, wollte ich auch
noch gerade ansprechen. Ja, ich war noch nicht fertig. Oder halt das, was dazwischen kam, wie Goldberg. Aber aber zum Beispiel auch WrestleMania gegen Chris Jericho, wo du dachtest, ja, da muss mehr drin sein. Dann war das echt nicht doll.
Ja gut, aber da muss man auch, das war auch Goldberg. Ganz im Ernst, da waren beide abgefuckt darüber, dass man ihnen den WrestleMania-Spot weggenommen hat.
Natürlich, aber es ist halt trotzdem so, dass bei Kevin Owens ich zumindest das Gefühl habe, man sieht in ihm, dass da mehr möglich ist, dass da was Besonderes ist. Bei Sami Zayn hingegen habe ich halt das Gefühl gehabt, dass als er hochgezogen wurde, ich personalisiere das mal einfach mal, dass Vince gar nicht verstanden hat, dass jemand wie Sami Zayn, der nicht so beeindruckend aussieht, der eigentlich optisch nichts Auffälliges hat, aber so gut bei der Crowd funktionieren kann. Ich glaube, das wurde einfach bei ihm gar nicht verstanden. Und dadurch war bei ihm halt einfach von Anfang an war er auf verlorenen Posten für mich.
Da muss ich aber sagen, ich glaube, dass da auch so ein bisschen das Vertrauen dann gesunken ist in ihn, weil er sich gleich quasi bei seinem Main-Roster-Debüt damals gegen John Cena ja auch die Schulter kaputt gemacht hat.
Beim Jubeln, also beim Entrance.
Genau, ich glaube, sowas ist natürlich ein dummer Unfall. Ja. Aber wenn so eine schwerwiegende Verletzung gleich zum Beginn passiert, kann das natürlich auch direkt so ein bisschen das Vertrauen der Verantwortlichen so ein bisschen brechen. Ich glaube, das ist hier nicht ganz unerheblich. Und
oder
ich
Finn Baylor.
Auch da, ne, auch der wurde ja gepusht, nachdem er den NXT-Titel abgegeben hat. Dann gegen Joe ist er auch sofort zum Universal Champion gepusht worden, hat sich auch direkt die Schulter kaputt gemacht. Fast schon analog zu Sami Zayn, nur noch eine Stufe höher eigentlich. Und ist ja auch danach im Main-Roster nie so richtig irgendwie aus dem Quark gekommen. Ich glaube, das kann man auch so sagen. Und ja, Samoa Joe.
Mich würde noch deine Meinung zu Kevin Owens interessieren.
Meine?
Ja.
Habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet. Ich finde, da hätte man mehr draus machen können. Man hat mehrfach versucht, auch gerade dann im Verlauf den Trigger zu ziehen mit der Geschichte auch mit Triple H zusammen zum Beispiel. Diese Partnerschaft, die wurde ja nie wirklich begründet oder nie wirklich zu irgendwas Nutze gemacht. Das hat mich damals schon geärgert. Ich glaube, man hätte aus ihm mehr machen müssen, aber irgendwann ist dann auch so ein bisschen der Zug abgefahren. Und man hat es nie geschafft, Kevin Owens trotz aller Möglichkeiten, die man mit ihm gehabt hätte, wirklich dann einfach auf das nächste Level zu heben. Man wollte das nicht. Ich glaube, man hat gedacht, der funktioniert so okay und der funktioniert gut genug. Der verkauft wahrscheinlich solide Merch. Der kommt ganz gut an bei den Fans. Und auch als Heel funktioniert er ja gut. Den nehmen wir einfach so als sicheren Posten. In der Mid-Card, ab und zu mal Upper-Mid-Card, ab und zu mal Main-Event, wenn man ihn braucht. Aber im Notfall sind es dann eben andere Leute, die Quoten ziehen. Ich glaube, da hat eben das Vertrauen in ihn gefehlt. Und Finn Bella genau dasselbe. Auch da das Vertrauensproblem. Und Kai Samoa Joe, der ist kürzlich entlassen worden,
um es abzuschließen. Das ist unglaublich. Das ist sehr viel verschenktes Potenzial. Also Joe, ich habe auch letztens noch mal, wurde mir dann wieder bei Insta irgendwie reingespult, seine Promos mit Brock Lesnar zusammen, ey, das ist wirklich Gold, ne? Wo er dann auch irgendwie Lesnar anschreit, so, ja, red mit mir, ja, guck mich an, wenn ich mit dir spreche oder sowas. Also das ist verdammt gut. Ich weiß gar nicht, war es wirklich Great Balls of Fire? Ja, ne?
Ja.
Aber dieser Aufbau, diese Intensität, Joe hat da so unfassbar viel Bock gemacht. Das fand ich richtig stark.
Auch das Match.
Und das Match auch. Das war auch gut. Das Problem ist halt bei der Joe-Entlassung, man weiß ja dann natürlich nicht so genau, was da jetzt hintersteckt. Es gibt ja dieses Gerücht, dass es darum geht, dass er kämpfen möchte, WWE aber sagt, nee, machen wir nicht. Dann ist es ja irgendwo nachvollziehbar, ne? Das ist so ein bisschen das Problem dabei, oder?
Ja, weiß nicht. Natürlich, wenn er den Wunsch hat, ist schwierig, aber andererseits, ich glaube, WWE hat auch genug Reserven, um zu sagen, wir bieten dir einen guten Vertrag an, finanziell, der für dich super interessant ist, dass wir dich als Trainer, als Kommentator, alles Mögliche nehmen. Der Typ ist ja eine Bereicherung in jeder Hinsicht.
Aber vielleicht will Joe einfach kämpfen, ne?
Ja, ich glaube, das ist auch
der Grund. Aber selbst die Option kannst du ja zumindest freihalten, dass du sagst, wir lassen versuchen. Ich finde es halt schade. Das war der Name, wo ich echt ein bisschen geschluckt habe, so, oh, ich würde alles tun, um meinen Smojo eigentlich zu halten.
Tja, aber vielleicht wollte Samoa Joe auch gehen. Das heißt zwar, er ist ja entlassen worden, er ist gegangen worden. Vielleicht ist da eben auch noch ein bisschen mehr dahinter, was bis jetzt noch nicht geklärt ist. Ich gehe davon aus, dass da noch irgendwann die Interviews kommen werden und dann werden wir wahrscheinlich auch da Klarheit haben. So, David, jetzt du.
Ich finde aber auch vom Einsetzen her war ich nicht happy, wie Samoa Joe eingesetzt wurde. Mit Brock Lesnar, da war ich zufrieden, aber du hattest halt nie das Gefühl, ja, auf den bauen wir, den möchten wir da oben mit reinhauen.
Das Problem ist aber auch, ein Joe war immer verletzt, ne?
Ja.
Also wirklich immer. Das also so gefühlt, weil also mit dem konntest du keine 2 Monate planen, so gefühlt.
Und man muss ja auch sagen, dass Joe auch schon also zur WWE gekommen ist, zur NXT gekommen ist, auch schon relativ alt war.
Ja.
Und es hieß ja auch, dass für ihn offiziell nie ein Call-Up vorgesehen gewesen wäre, sondern dass er so aus der Entwicklung heraus passiert wäre, dass man gesehen hat, oh mein Gott, der ist ja richtig gut, der kommt gut an. Lass uns den mal hochziehen, mit dem können wir was anfangen. Dass es dann im Endeffekt nicht so gekommen ist, das ist eine Geschichte, die teilt er sich natürlich auch mit vielen anderen. Und ich mach mal jetzt hier einen kleinen Sprung, weil wir haben noch Shinsuke Nakamura, der auch 2-mal NXT-Champion war. Aber ich möchte hier natürlich auch nicht zu Bobby Roode, sondern ich möchte hier zu Andrade Almas. Auch der ist ja kürzlich gegangen und der hat ja auch um seine Freigabe gebeten. Da haben wir auch gedacht, ich meine, das ist 2017, wir machen Headlock jetzt ziemlich genau 5 Jahre. Wir haben seine Karriere hier wirklich bei NXT begleitet, wo er dann auch seinen Titel gewonnen hat, die großartigen Matches, die er bestritten hat bei NXT. Und trotzdem hat es eben bei ihm nicht gereicht im Main Roster.
Ich muss aber sagen, Andrade hatte zwar gute Matches bei NXT, auch irgendwie als Champion, aber das war jetzt nie, wo ich mir gedacht habe, okay, das wird jetzt der neue große Star. Also, weil du hast ja sogar schon gemerkt, dass der später irgendwie neben dem Angel Garza schlechter aussah. So vom Gesamtpaket her. Klar war der krass bei NXT und man hätte ihm irgendwie was gegönnt, aber ich habe jetzt nie gedacht, Mann, das wird so der Star. Also ich habe ja sogar damals sein Debüt im Main Roster Live miterlebt. Das war ja sogar in London, als er sein erstes Match hatte. Und der Typ war irgendwie immer gut und solide und hat auch echt gute Matches gemacht. Aber das war's dann auch, wenn ich ehrlich bin.
Ich glaube schon, dass man was aus dem hätte machen können. Aber natürlich hat der auch in Verbindung mit Zelina Vega so extrem gut funktioniert.
Das und die ist ja
ja auch noch jemand, die nicht gerade ich glaube, die war vielleicht auch da ein bisschen zu bestimmend Backstage. Und vielleicht hat das ja auch dann für beide für negative Konsequenzen so ein bisschen gesorgt. Ich weiß gar nicht. David, wie siehst du das?
Ich fand Andrade einmal super. Gebe ich zu. Ich fand, der hatte okay, mit der Sprache ist ein Problem, aber da hatte ich kein Problem dahingehend damit, dass er diesen gewissen It-Faktor für mich hatte.
Können ja beide kein Englisch.
Ja, eben. er ist besser im Ring. Ich fand schon, also da war was möglich, gerade weil du für den mexikanischen Markt eigentlich ja einen Star gesucht hast. Und da habe ich gedacht, okay, nachdem er hochgezogen wurde, man baut ihn jetzt auf Richtung Co-Main-Eventer oder so, halt eben wegen diesem Markt. Und das ist halt nicht passiert. Ich finde auch, dass ab dem Moment eigentlich so ein riesiger Block jetzt kommt. Weil dann hast du auch Aleister Black als Champion, Ciampa, Gargano, Cole, Keith Lee, wo es halt nix dabei war, wo du jetzt sagst, okay, da wurde es richtig hochgezogen und da ist was ganz Großes rausgekommen.
Ja, wir haben noch zwei Namen, die habe ich jetzt ein bisschen übersprungen. Das sind Shinsuke Nakamura und Bobby Roode. Bobby Roode, also auch ein bisschen überraschend natürlich Champion geworden, das muss man hier an der Stelle auch sagen.
War auch schon da langweilig, ne?
Du hast ja auch nichts erwartet.
Aber Alter, das Theme an sich!
Das Theme war ja super, aber das war ja so ein Call-Up, wo du auch nicht erwartet hast, da muss ein Main-Eventer kommen. Bei Nakamura hat das ja viel mehr wehgetan, weil du hast eine Attraktion genommen und die dann im Main-Roster vermenschlicht, indem du halt einfach sagst, ja, du machst jede Woche ein Match.
Ja. Du kriegst den geilsten Entrance, den wir bei NXT haben, und die spielen wir einfach jede Woche, bis er einfach total langweilig ist. Und Nakamura war ja damals, als er zu NXT gekommen ist, galt ja als der beste, / charismatischste Wrestler der Welt. Also als dreifacher IWGP Heavyweight Champion, fünffacher IWGP Intercontinental Champion. Und man hat ja auch gesehen, man hat es ja bei ihm auch bei NXT probiert. Allein das Match gegen Sami Zayn, ich glaube, das ist ja auch was für immer in den Geschichtsbüchern steht. Und auch als er dann ins Main Roster gekommen ist, klar war das nicht alles super rund und es hat auch ein bisschen gedauert, aber man hat ja diesen Main-Event-Push probiert beim Rumble 2018 und dann anschließend bei WrestleMania gegen AJ Styles und auch da weiß ich noch, wie wir alle drauf hingefiebert haben, so das wird das Match, was WrestleMania rettet und dann erwischen die beiden den wahrscheinlich schlechtesten Tag ihrer gesamten Karriere und du kriegst ein Match zwischen den beiden, was ja, okay war. Und das war natürlich dann nicht der Anspruch. Und danach ist ja auch so ein bisschen der Stern so ein bisschen untergegangen von Shinsuke Nakamura und war dann einer von vielen.
Ja, aber da kann ich mal euch was fragen wegen einer von vielen. Aleister Black ist der Name, der mir echt am meisten wehtut, weil da habe ich echt ewig drauf gewartet, dass der hochgeholt
wurde. Kann ich noch kurz was zu Nakamura sagen?
Ja, das ist erstmal Nakamura.
Ja. Weil eine Sache verstehe ich wirklich gar nicht. Also egal, ob es jetzt ein Nakamura, ein Almas oder auch eine Asuka ist, ich check nicht, wie man nach 5+ Jahren immer noch kein Englisch kann. Also, das ist doch Teil deines Jobs. Also, da weißt du? Also, das verstehe ich nicht. So, dann hol dir oder, weiß ich nicht, lass dir von mir aus über die WWE einen Privatlehrer organisieren oder sowas, ne? Ich sag mal, jeder, keine Ahnung, Hans Wurst, der irgendwo bei Bayern oder bei Dortmund spielt, kann wenigstens nach 3 Monaten ein paar Sätze gerade aussagen. Aber
also, nicht unbedingt.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Also, die haben alle ihren komischen Deutschunterricht oder sowas. Also, und Englisch ist ja vielleicht, ich lehne mich mal aus dem Fenster, nochmal ein bisschen einfacher zu lernen als Deutsch. Ne? Klar, es ist schwieriger jetzt als Japaner, weil es nochmal ganz anders aufgebaut ist mit eigenem Alphabet und sowas. Aber ich check das wirklich nicht, wie was halt so ein Störfaktor sein kann, den man so leicht bearbeiten kann, dass man da nichts macht. Das check ich wirklich absolut
null. Das ist einfach nur Eigeninitiative. Genau wie beim Beispiel Fußball. Du hast halt Fußballer, die kommen rein, nach einem halben Jahr geben sie Interviews auf Deutsch, ne? Hast du Fußballer, hat glaube ich, bei Frankfurt, die sind seit 6, 7 Jahren hier. Und die geben dann ein Interview auf Portugiesisch.
Das Problem ist aber halt, ein Fußballer ist nicht Teil seines Jobs.
Nein, aber ich meine halt, das ist so ein Beispiel, das hat was mit Eigeninitiative zu tun. Das ist auch etwas, wo ich halt zum Beispiel niemals WWE oder irgendeiner Division was vorwerfen würde, sondern das muss halt von jemandem selber kommen.
Ja, aber deswegen meine ich ja, müssen sich auch vielleicht gewisse Wrestler, was das angeht, irgendwie selber in die Nase fassen, oder? Olaf, du bist diplomatisch bei sowas.
Nee, ich sehe das ähnlich. Ich finde auch, dass die Promo Leistung der betroffenen Leute hier schwierig ist. Und ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Ich weiß, dass es auch bei Japanern ein bisschen kulturell bedingt ist, dass die eben sich sehr unsicher in anderen Sprachen fühlen und sehr oft eben dann auf Dolmetscher oder eben andere Wege zurückgreifen. Die führen nicht gerne dann so Interviews zum Beispiel auf Englisch. Das habe ich auch schon sehr oft erlebt. Da wird lieber auf den Dolmetscher zurückgegriffen. Selbst wenn die Englisch sehr gut verstehen und selbst wenn du dann eben das alles so mit denen besprechen kannst. Ich weiß es nicht, womit das zusammenhängt. Ich kann es dir nicht genau sagen. Wir sehen aber grundsätzlich natürlich ein Problem, dass auch andere Wrestler, deren Muttersprache Englisch nicht ist, dann eben Probleme damit haben. Auch ein Cesaro zum Beispiel. Auch der spricht ja gutes Englisch, aber er spricht in meinen Augen auch kein gutes Wrestling-Englisch, sondern es ist eben ein gutes Englisch, dass man ihn versteht. Trotzdem ist die Betonung im Englischen nicht optimal. Also das ist grundsätzlich ein Problem von Wrestlern, die eben nicht Native Speaker sind, um es mal so natürlich abzuschließen.
Das ist halt immer so ein bisschen holprig, ne? Aber gibt ja auch Leute, wo das dann nochmal so einen eigenen Charme mitbringt, wenn ich jetzt an so einen Walter denke.
Ja, Walter also, schreit ja auch einfach. Der deswegen, muss ja auch Angst haben, wenn der was sagt.
Ja.
Er muss ja gehorchen.
Wenn er dann in seinem Match sagt so, komm doch her. Und du bist so, ja, okay, Entschuldigung. Find mich einfach, bitte.
Genau, und jetzt kommen wir eigentlich zu so einem Block. Also Bobby Roode lassen wir mal so ein bisschen außen vor. Also auch der hat ja, ich finde, Bobby Roode hat für das, was er sein sollte, eigentlich sogar noch eine relativ solide Karriere auch im Main-Roster gemacht. Also er war immer da, er war irgendwie mal in der Midcard. Ich glaube, niemand hat ihn so wirklich als Main-Eventer gesehen. Und jetzt aktuell Tag-Team-Champion, ja, ist okay. Also ich kann mich da nicht beklagen. Ich habe ihn nie als jemanden gesehen, der jetzt im Main-Event mitspielt. Wie ist es bei dir, Kai?
Nee, absolut gar nicht. Also der kriegt da seinen Paycheck für das, was er macht. Gut, den Tag-Team-Titel, den er jetzt trägt, das ist auch einfach so eine Sache, irgendwie Champion seit fast 100 Tagen, gefühlt zweimal verteidigt. Also ich glaube, in den ersten 80 Tagen gar nicht, wenn ich mich nicht irre, hieß es vor WrestleMania noch. Ja, macht sein Ding so und das war's.
Ja, und jetzt kommen wir zu so einem Block, der hier ja quasi in einem Rutsch damals debütiert ist. Und das sind dann eben Namen wie Aleister Black und auch Ricochet, Tommaso Ciampa und Gargano. So, Aleister Black, Ciampa und Gargano, allesamt Champion gewesen.
Vergiss Drew McIntyre nicht, ne?
Drew McIntyre, den will ich nachher noch als Rundumschlag hier machen, weil Drew McIntyre ist für mich das einzige Beispiel aus den Namen, die wir jetzt genannt haben, wo sie nach Seth Rollins den wirklichen Durchbruch probiert haben und wo sie wirklich den ganzen Weg gegangen sind.
Okay, da ich dachte, ja, okay.
Deswegen, den Block will ich jetzt hier noch, den will ich noch machen, weil danach haben wir noch Adam Cole, der ist nicht hochgerutscht. Wir haben Keith Lee, der ist da weiß man nicht genau, wo der Weg hingeht. Und Karrion Kross, der ist jetzt erstmal wieder da und hat sich gerade den Titel wieder zurückgeholt. Also von daher, die können wir dann erstmal hier vernachlässigen. Aber ich will diesen Block jetzt irgendwie mal haben hier, weil die sind ja alle da, wie gesagt, Anfang 2019 sind hier alle hochgeholt worden. Ciampa hat sich kurz nach dem Debüt direkt verletzt, musste seinen Titel vakantieren, musste vor allem dann eben auch hier seine Main-Event-Push quasi beenden. Tja, und was wurde aus Aleister Black, Ricochet und Johnny Gargano, David?
Genau das, was beim Debüt passiert ist. Das Debüt von den Vieren, das war eine Katastrophe. Und ja, ich komme gleich nochmal drauf zurück. Ich wollte halt euch fragen, was ihr zu Aleister Black sagt, weil da blutet mir so das Fanherz. Ich weiß noch, wie wir immer wieder einen Podcast erwähnt haben von mir. Ja, wer denn bei NXT? Und dann Aleister Black, wenn der hochkommt, da ist so viel Potenzial. Der bringt so viel mit. Und dann kommt dieses Debüt und da ist gar nichts. Also du hast gar keinen Plan hinter. Und bei allen Vieren war einfach kein Plan. Du hast Ricochet hochgezogen. Von wegen, ey, der, wenn wir wieder einen, der ganz viele Flips machen kann und Co., den nehmen wir, aber wir packen da einfach nichts rein, außer halt, dass er quasi auch das Mighty Mouse-Gimmick hatte. Aber da war nichts. Und Gargano und Ciampa, bei Ciampa war halt natürlich schade mit der Verletzung, aber auch ein Gargano, das Klügste, was er machen konnte, war eigentlich zurückzugehen, weil das ist auch so ein Kandidat gewesen, wo glaube ich, jeder von uns dachte, selbst wenn der hochgezogen wird, der wird niemals so eingesetzt werden, dass du diese emotionale Bindung aufbauen kannst, die du bei NXT halt hattest. Und gerade das ist, glaube ich, das, was bei NXT hinzukommt. Du hattest mehr Zeit. Ich meine, da wurde es halt schon immer knapper, aber trotzdem war das halt so, dass die Charaktere mit der Zeit gewachsen sind, größer geworden sind und du hattest halt die Verbindung dazu. Und diese Zeit hattest du in diesem Main-Roster nicht. Und Gargano wäre komplett untergegangen. Ciampa wahrscheinlich auch. Deswegen absolut okay, dass sie untergegangen sind. Ricochet tut es halt einfach leid, weil wieder da dieses Reduzieren auf eine Sache. Und bei Aleister Black war absolut kein Plan. Ich nehme es im Moment vorweg, der Unterschied von diesen riesigen Blocken, auch den folgenden, zu Drew McIntyre, ist einfach nur, dass Drew McIntyre den Big Man ist mit entsprechendem Muskelaufbau und entsprechend auch dargestellt werden kann oder einem gewissen Klischee entspricht. Ich glaube, bei Aleister Black zum Beispiel, der war so abseits dieser normalen Wrestling-Norm von der Optik und von Auftreten her, dass man gar keine Ahnung hatte, warum der überhaupt funktioniert bei NXT.
Die kann man doch einfach deswegen mal eine ganze Zeit lang in den Schrank sperren und das hoffen, dass jemand anklopft.
Oh Gott, ich hatte so Bock drauf, dass der da debütiert und dann so ein.
Ja, aber bittere Kiste eigentlich mit Leuten, die eben bei NXT super gut funktioniert haben. Und ja, du hast gesagt, Aleister Black hat man eigentlich gar nichts draus gemacht. Also klar, diese Matches an der Seite von Ricochet einfach mal ins Tag-Team gesteckt. Konnte man sie, das war ein gutes Tag-Team irgendwie, die haben gut miteinander harmoniert, aber es war natürlich nicht der Weg, den Aleister Black gehen sollte. Dann eben die Sache mit, ich warte hier darauf, dass jemand anklopft und niemand kommt rein. Schade. Dann haben wir ja auch noch die Sache gehabt, dass mir auch das Auge da bearbeitet worden ist. Und dann war er auf einmal weg vom Fenster. Jetzt gibt's mysteriöse Vignetten irgendwo.
Er war ja auch lange Zeit im, also nennen wir es lange Zeit, im Tag-Team mit Ricochet, ne?
Genau, habe ich ja gesagt, ja.
Ach so, okay.
Genau. Aber er war halt, wir haben doch gedacht, wenn er debütiert, dann geht's halt direkt vom Debüt her in der Midcard los. Mindestens. Also gefühlt ging es halt tief los.
Ja.
Ja, das war ganz komisch. Also ich muss auch sagen, ich hatte riesige Erwartungen, war immer großer Fan des Stils von dem Aleister Black. Die Aufmachung hat auch nach Superstar geschrien. Und
der Entrance auch.
Der Entrance natürlich, also generell dieses ganze Drumherum. Zum Beispiel seine Fehde mit einem Velveteen Dream, also generell schwieriges Thema jetzt, aber die war auch sehr stark, wo es darum ging, hier sag meinen Namen, die Heisenberg-Fehde. Also, das war schon alles irgendwie ziemlich cool und ich dachte dann wirklich, wenn er da hinkommt, geil, Black Mass, dieses Ding aus dem Nichts, einfach mal einen Kiefer wegtreten. Ich hatte da solche Erwartungen dran und dann war's scheiße.
Ja, das kann man nicht anders sagen und wie gesagt, damit können wir hier diesen Block eigentlich auch fast schon abschließen, weil danach, wir haben noch einen Keith Lee und da wissen wir aktuell noch nicht so genau, wo die Reise hingeht. Keith Lee längere Zeit gesundheitstechnisch irgendwie außer Gefecht gesetzt. Man weiß nicht so wirklich was. Es gibt ihn noch, er meldet sich hin und wieder auf Twitter und es wird ja sogar derzeit ein Wechsel zu SmackDown gemunkelt. Also auch da mal abwarten, wie das da weitergeht. Da hat man zumindest, David, probiert ihn relativ weit oben einzusetzen, als man ihn dann auch relativ überraschend ja im vergangenen Jahr hochgeholt hat. Da war ja kurz nach dem Titelwechsel gegen Karrion Kross hat man ihn ja nach 45 Tagen ja schon entthront und dann war er ja plötzlich im Main Roster und hat sich ja dann auch gleich mit Siegen unter anderem gegen Randy Orton oder einem sehr schnellen Sieg gegen Randy Orton ja dann auch schnell zumindest in der Upper Midcard festgesetzt, sag ich mal.
Ja und nein. Also erstmal bei Survivor Series hat er ja auch entsprechend Reactions gezogen.
Rumble auch.
Und Rumble auch. Und das halt, ich glaube, das war der Punkt, wo man auch merkte, okay, ich glaube, das kann direkt funktionieren, wenn wir den hochziehen. Der Start war ja auch gut, aber danach muss man halt ehrlich sagen, man hat halt gar keinen Plan.
Ja.
Er hat nur noch verloren.
Das ist so krass generell. Der war einfach jede Woche da.
Genau, er war einfach da, aber ohne irgendwie Grundmotivation oder irgendwas, dann einfach so. Ja, du bist da und dann haben sie ihn halt auch noch ein Match nach dem anderen verlieren lassen. Also das ist kein Standing-Aufbau. Das war einfach das Problem, was wir halt bei vielen Wrestlern haben, dieses Gefühl, dass das Booking-Team entweder nichts in ihm sieht oder halt gar keine Zeit hat, dort sich etwas Mittelfristiges auszudenken.
Ja, sehe ich genauso. Kai, du hast gerade noch Drew McIntyre angesprochen. Drew McIntyre habe ich mir quasi so ein bisschen aufgehoben für den Abschluss dieses Blocks der ehemaligen Männer-Champion von NXT, weil Drew McIntyre ist für mich der, ich glaube, das ist auch genau das, was David gerade gesagt hat, der passt einfach in dieses Bild der großen Champions von WWE irgendwo rein. Der ist athletisch, der hat einen Look, der hat auch eine Backstory, diese Geschichte mit, der war erst der Chosen One, dann ist er rausgeschmissen worden und so weiter und so fort. Das konnte man super aufbauen. Ich weiß, dass wir den bei NXT eigentlich eher so meh fanden. Aber Kai, ich glaube, inzwischen kann man da sagen, den hat man gut positioniert und der ist einfach jetzt inzwischen ein absolut legiter, wenn man das so verdeutschen darf, Main-Eventer geworden, oder?
Absolut. Da steckt natürlich auch viel, was David gesagt hat, drin, mit diesem Aussehen, was er hat. Der Look, die Größe, Muskeln, krasser Typ, Postergesicht. Aber natürlich auch heftige Leistungen, die er bringt. Also jetzt gerade in der Corona-Krise die WWE getragen. Guter Typ. Also ich freue mich auch für den, weil, weiß nicht, ich mag den einfach.
Da dann eben auch den, den Übergegner, den Bossgegner Brock Lesnar irgendwo genutzt, um eben Drew McIntyre aufzubauen. Und das ist für mich der einzige von den Champions, der sich hier wirklich durchgesetzt hat, muss ich ganz klar so sagen. Das ist der einzige wirkliche Main-Eventer, neben Seth Rollins, den will ich jetzt hier nicht unter Tisch kehren, aber ansonsten alle anderen Champions sind eigentlich irgendwo mit Card allerhöchstens abgeblieben.
Da mal eine kurze Frage. Seht ihr denn Drew McIntyre wirklich als NXT-Talent? Weil für mich zum Beispiel ist er gefühlt kein NXT-Talent, weil NXT für ihn einfach nur eine kleine Zwischenbrücke war. Also das ist halt für mich eben keiner eben aus der Riege, wo man sagt, mal, die sind echt länger da gewesen, die wurden dort aufgebaut, wurden größer. Und dann kamen sie rein, sondern einfach so, ja, wir gucken mal ganz kurz, passt, alles klar, weiter geht's. Ja. Dass der Plan von vornherein eigentlich schon anderer war.
Ja, sehe ich auch so. Ich sehe auch ihn bei ihm eher NXT als Durchgangsstation, denn als ich muss mich noch entwickeln. Die Entwicklung hat er schon vorher gemacht, als er, nachdem er entlassen worden ist und dann in der Zeit, wo er dann wirklich Erfahrung gesammelt hat, nochmal körperlich zugelegt hat, die Welt bereist hat und so weiter und so fort. NXT hätte er da nicht gebraucht, aber man hat ihn, glaube ich, einfach da noch untergebracht, damit er einfach noch ein bisschen wieder diese Luft schnuppern kann, damit er da wieder in den Rhythmus reinkommt quasi.
Wo wir jetzt gerade bei dem größten Champion waren, ich würde noch mal, wenn das cool ist, so eine Schnellschussrunde machen mit Namen, wo man sagt, ach stimmt, das war ja auch ein NXT-Call-Up. Ich würde jetzt einfach mal so ein paar Namen in den Raum werfen, wenn es okay ist.
Machst du erstmal nur Männer? Weil
ich mache die Damenrunde. Genau, ich hätte jetzt erstmal nämlich nur auf Männer konzentriert.
Okay.
Also wirklich so eine komplette Schnellschussrunde. Da haben wir zum einen Lars Sullivan, der so halbgar da war. Ich glaube, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, oder?
Assi.
Ja, Schwulenpornos.
Das war. Wrestler, wo ich früher, ich weiß nicht, irgendwie fand ich den cool, ich weiß nicht warum. Adam Rose. Ich mochte das Team.
Don't judge Bunny.
Ja, der Bunny.
Party.
Ja, ist auch nicht viel passiert. Gleiches Gimmick könnte man quasi sagen, neue José, der auch sein Call-Up hatte.
Ja. Der hat aber auch nur den Entrance. Also nur Musik, das war's. Ich fand bei NXT schon langweilig.
Das ist schon bei NXT nur ein Jobber gewesen.
Ja.
Call-Up, den ich komplett vergessen habe, dass es überhaupt ein Call-Up war, Hideo Itami.
Ja, auch. Ja, auch eine traurige Geschichte irgendwo. Auch ein talentierter Mann, sieht man ja inzwischen bei New Japan. Und auch davor natürlich, aber der hat ja auch nie wirklich in dieses ganze System gepasst. Plus, er hat ja dann auch ja einfach die Verletzungsprobleme gehabt.
Ja, unser Lieblings-veganer Alehut auf Twitter, Austin Aries.
Auch der, ja.
Auch ganz toller Mensch gewesen. Also, jetzt kürzlich entlassen worden, passend dazu, Mojo Rawley.
Ja.
Hatten wir auch noch.
Den habe ich auch nirgendwo gebraucht.
Nee, Hype Bros, sag ich da nur. Also das auch stimmt. Ganz schlimm.
Da war er überraschend, dass er sich so lange halten konnte.
Das ist wahr. Also ich glaube wirklich, das war einfach nur, weil er Kontakte zu Gronkh hat. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Apropos Thema, nur für den Moment. Perfect 10, Ty Dillinger.
Yes, immer in jedem Rumble.
Ja, also ich muss sagen, als es das erste Mal war, fand ich es schon cool.
Ich weiß noch, Kai, dass du den am Anfang mindestens als IC-Champion gesehen hast.
Ja, also der Typ war ja auch talentiert irgendwie. Der hat ja auch ein gewisses Charisma mitgebracht. Also natürlich war das jetzt nicht das geilste Gimmick, einfach immer nur 10 zu chanten, aber
ey, fuck. Moment, aber immer die Storys dahinter waren schon okay.
Aber die Sache auch immer nur Yes-Chanten kannst du ja auch darauf runterbrechen. Oder immer nur Rusev-Day-Chanten. Ne? Also es kann ja auch einfach sein und funktionieren. Also das fand ich schon schade, dass er nicht.
Da war mehr möglich.
Ja. Jetzt erstmal sich gefangen nach gefühlt x Jahren im Main Roster, Apollo Crews.
Ja.
Auch irgendwie so ein
Name. Aber hat auch lang gebraucht. Also wir erinnern uns an die Geschichte mit Titus Worldwide, wo er damals dann gewesen ist und dann sehr lange irgendwo rumgedümpelt, dass der, den habe ich debütieren sehen übrigens, da 2016 nach WrestleMania 32. Und hab mich gefragt, warum?
Ja, der wurde zu früh hochgezogen. Ganz einfach. Der war noch nicht so weit.
Ja.
Auch jetzt entlassen worden, Tucker. Das hat sich auch durcherzählt. Ja.
Ich glaube, Tag Teams kommen wir gleich noch, ne?
Genau, Tag Teams kommen wir gleich noch zu. Was haben wir noch? Also mach mal hier, mach mir schnell durchlaufen.
Ich fand EC3 hatten wir auch noch.
Ja.
Auch irgendwie gar nichts mit passiert.
Die arme Sau. Nee.
Ja. Den hatten wir noch. Wen man auch am Anfang, zumindest dachte ich, irgendwie stark sieht, weil er auch bei NXT gut dargestellt wurde, war Tyler Breeze. Jetzt ist er später auch Tag Team geworden, aber ich dachte auch, da wird irgendwie mehr draus. Damals noch Match gehabt gegen Jushin Thunder Liger und dann irgendwie nichts passiert, ne?
Ne, Fashion Police, ne?
Ja, das Fashion Files war mega witzig.
Fashion Files, nicht
Fashion Police. Das war super.
Ja. Leo Rush haben wir noch.
Ja.
Buddy Murphy. Auch der dabei war. Und das waren eigentlich so die Hauptnamen, die mir noch so eingefallen
sind. Ich würde noch, wenn wir jetzt Elias. Den frühen Tag, ich würde noch Rusev hier andeuten wollen. Auch stimmt. Der als jemand, als Paradebeispiel dafür, bei dem der Trigger nicht gezogen worden ist. Wir haben natürlich auch noch so Namen wie einen Luke Harper und Rowan gehabt, natürlich die Wyatt Family.
Tech-Team, ne?
Genau. Deswegen
habe ich es ja nicht genannt.
Genau. Und ja. Die haben ja, also da, um das vorwegzunehmen, ich finde, die hat man ja dann doch schon entsprechend eingesetzt. Klar, als Singles-Wrestler bei Luke Harper hat man es probiert, bei Rowan hat man es auch probiert, da war dann eine Spinne im Käfig. Aber als Tag-Team haben die beiden da schon ihren Erfolg gefeiert und haben in meinen Augen nach da echt gut funktioniert. Aber ich glaube, Rusev kann man hier noch mal rausstellen. Wir haben auch Elias zum Beispiel noch.
Ja, ich wollte gerade sagen, was ist mit unserem Gitarren-Big Show, dem Drifter, Elias Samson.
Yes, ja.
Wieder Reduzierung auf eine Sache, anstatt das weiter auszubauen.
Ja. Ich finde, gerade jetzt in der Corona-Zeit merkst du, der Typ lebt durch Faninteraktion. Das war ja auch schon in den letzten 2 Jahren mit Fans traurigerweise immer nur das Gleiche. Ich bleib dabei, irgendwie steckt da trotzdem IC-Champ drin, auch weil er im Ring in einer gewissen Art und Weise limitiert ist. Das kann aber egal sein, wenn du gewisses Charisma mitbringst. Jetzt diese Paarung mit Jackson Ryker. Boah, also.
Ja, das Problem ist halt, ich bin, glaube ich, auf deiner Seite, bei Elias sehe ich deutlich mehr drin, aber man macht da keine Entwicklung. Das ist ja immer noch absolut der gleiche Elias wie vorher. Du machst halt deinen kurzen Auftritt, ein bisschen Comedy, du verhaust ihn und das war's, aber es ist halt einfach, da steckt nichts dahinter.
Genau. So, dann lass jetzt mal, ich glaube, hier haben wir die Männer, haben das wir jetzt erstmal durch. Ja. Tag-Teams kommen wir, glaube ich, dann gleich noch zu. Und Damen sind jetzt erstmal dran. Bei den Damen ist es interessanter und das ist auch ganz, ganz anders von der Ausrichtung her. Mag es daran liegen, dass bei den Champions da vielleicht früher auf die entsprechenden Namen gesetzt worden ist, aber wenn man da schaut, erste NXT-Championess war damals Paige. Und dann sind wir auch schon fast bei den Horsewomen angelangt. Also bei Charlotte, Sasha Banks und Bayley. Das sind die nächsten Titelträger, die wir haben. Und dann Asuka. Also wir haben eigentlich 5 Namen. Und Kai, ich glaube, du wirst mir zustimmen. Die haben alle ihre Karriere gemacht und sind einfach da auch geblieben. Bayley hat wahrscheinlich den längsten Weg gegangen und ist den längsten Weg gegangen. Auch hat die tiefsten Täler durchschritten von diesen Namen, um es mal so auszudrücken. Aber ich glaube, hier hat man wirklich dann auch 5 Damen gehabt. Paige natürlich vorschnell ihre Karriere beenden müsste. Ich glaube, die würden wir auch heute noch sehen, wenn sie da eben keine Verletzungsprobleme gehabt hätte. Aber das sind Damen, die haben sich absolut durchgesetzt, oder?
Absolut, 100%. Also man muss ja auch sagen, das war ja auch gerade die Zeit der Women's Evolution, die ja von Stephanie McMahon ähnlich wie das Frauenwrestling erfunden wurden. Wissen ja die wenigsten. Und die haben natürlich da auch der Division, der Frauendivision, nicht der Diven-Division, ihren Stempel aufgedrückt.
Ja.
Und egal, wie oft ich über eine Charlotte mich auskotze, wie mir die auf den Sack geht und dass ich die jetzt schon 1000 Mal gesehen habe, Qualität kannst du nicht absprechen. Ähnlich ist es wie bei einer Sasha Banks und einer Bayley. Asuka, dieses Problem, wo wir sagen, ja, ist schon Star, dümpelt dann aber auch irgendwie rum, gerade in den letzten Monaten. Aber die Frau, das ist einfach krass, ne?
Ja, und spannend, wenn wir jetzt hier von den Four Horsewomen reden.
Ich wollte es gerade sagen. Ich war gerade so, stimmt, die war nicht mal Champion.
Genau, Becky Lynch.
Da.
Ja. Becky Lynch war niemals NXT-Champion und ist im Endeffekt der größte Star von den Namen, die wir jetzt genannt haben. Würde ich jetzt mal so ganz keck behaupten, oder, David?
Nein, der größte Charlotte. Also an glaube ich, die Anzahl der Titel, da kommt, glaube ich, keiner ran.
Aber Moment. Das ist jetzt aber ein schöner Diskussionspunkt hier. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass Becky Lynch ein größerer Star in ihrer Hochzeit gewesen ist als Charlotte.
Absolut. Das ja, aber die Frage ist halt, was bewertest du höher? Ob jemand halt einmal die Meisterschaft gewinnt oder ob jemand von 5 Jahren 4-mal die Meisterschaft gewonnen hat und das Gesicht dieser Division ist. Also Charlotte, finde ich halt schon, ist das Gesicht der Division. Becky Lynch ist halt ein Megastar geworden. Was mich da auch sehr gefreut hatte, weil als sie hochgezogen wurde, war sie ja auch eigentlich diejenige von denen, die am meisten unter dem Radar flog. Ja. Sie war halt irgendwie Beiwerk, beim Triple Threat war die halt dabei, als die Figuren gemacht wurden. Von diesem Triple Threat Match wurden zwei gemacht, ihre natürlich nicht. Sie war dann anschließend auch in der Division selber unten angelegt und sie musste sich hocharbeiten, dann kam Gimmickwechsel, bumm, es hat gezündet, passt, ist dann Superstar geworden. Das war
dann auch so ein bisschen Glück, irgendwie so ein bisschen wie Arsch auf Eimer, ne?
Ja.
Ja, es hat einfach alles gepasst in dem Moment. Es kam dahin und man hatte bei WWE auch da das Richtige gemacht, dass man drauf reagiert hat. Dass man halt gesagt hat, okay, wir merken, irgendwas zündet da gerade, wir lassen das jetzt mal laufen und irgendwie organisch entstehen. Und dadurch wurde es halt immer größer, aber das kannst du ja auch nicht. Die größten Stars werden ja meistens dann durch einen Moment gemacht, wo es plötzlich klickt, den du gar nicht selber so geplant hast. Aber ansonsten muss ich mal ganz kurz Olaf widersprechen. Die ersten, die jetzt alle aufgezählt wurden, die wurden halt im Main Roster auch Stars, die etabliert ohne Ende, was auch mitunter daran liegt, dass die Konkurrenz halt mit der Division natürlich viel niedriger, schlechter, geringer war, weil mal ehrlich, im Ring, wenn du eine Paige, Charlotte, Sasha Banks, Bayley, damals noch AJ Lee, vielleicht als Pendant hattest, oder Becky Lynch, ist auch Asuka, wenn dann eine Natalya daneben setzt oder halt damals die Bella Twins und so, das war ja auch nix. Da entsprechend Zeit hatten diese Frauen auch, sich zu entwickeln und das einen Fokus auf sich zu haben. Aber dann kam eigentlich dieselbe Entwicklung in meinen Augen wie bei den Männern bei NXT, dass danach die Championesses oder Titelträgerinnen es genauso schwer hatten wieder. Da kam man halt hoch, die Frauen hatten sich dort etabliert, der Main Event war im Grunde genommen bei den Frauen schon abgeklärt und dann hast du halt NXT Champion, also Titelträgerinnen, die hochkamen und einfach nicht gezündet haben.
Ja, das ist nämlich auch das, was man hier wirklich sehen kann. Zugleich sind dann aber eben auch Damen hochgekommen, die auch ohne NXT-Title-Run gut funktioniert haben. Und da nenne ich einfach hier eine Alexa Bliss, die ein Jahr nach den Four Horsewomen quasi hochgezogen worden ist. Aber wenn wir jetzt nach den Champions gehen, dann haben wir eben danach Ember Moon, Shayna Baszler und Kairi Sane, dann nochmal Shayna Baszler. Aber auch da bei Ember ist nie in meinen Augen im Main-Roster wirklich angekommen. Nee. Shayna Baszler, da hat man die Chance vertan, auch gerade im Match gegen Becky Lynch bei WrestleMania im vergangenen Jahr, hat man es nicht geschafft.
Vampir und Kairi Sane,
bitte?
Vampir Baszler.
Genau. Und bei Kairi Sane, ja, da ist eine tolle Wrestlerin, zweifellos. Aber ich finde, das Tag-Team, was sie mit Asuka gehabt hat, das fand ich dann doch recht unterhaltsam. Aber klar, sie wäre zu höheren Berufen gewesen, da bin ich komplett dabei. So, Kai, möchtest du was zu den Damen hier sagen?
Shayna Baszler ist eigentlich wirklich, wie du gesagt hast, eine Frau, die sich wirklich stark entwickelt hat und jetzt wieder dabei ist, sich so ein bisschen zurückzuentwickeln.
Ja.
Schade. Kairi Sane hat mir nie wirklich was gegeben, bin ich ganz ehrlich. Der Elbow war krass, aber der Rest war mir persönlich immer egal. Und Ember Moon ist es so, wie du gesagt hast. Da, weiß nicht, ich finde die Frau super. Ich mag die irgendwie, aber auch jetzt in einem Tag-Team mit Shotzi Blackheart, das gibt mir nicht wirklich viel. Und weil, also irgendwie, für mich persönlich hatte die damals was, aber das hat sie jetzt verloren.
Ja,
ich weiß genau, was du meinst.
Ja, es ist leider so. Also da hat sehr vieles nicht gepasst und das ist auch eigentlich eine spannende Entwicklung, wenn man das mal so sieht, weil ich sehe das tatsächlich ähnlich. Und wenn wir dann noch auf die anderen Namen schauen, die von NXT hochgekommen sind. Auch das ist wiederum recht spannend. Also wir haben natürlich noch Nia Jax. Auch die war bei NXT. Mm. Ja, muss man nennen. Und die ist eben auch sehr präsent natürlich.
Auch sehr erfolgreich, ne?
Ja. Carmella, nicht die beste Wrestlerin, aber hat inzwischen auch ihre Rolle immer wieder gefunden. Irgendwo erst an der Seite von Enzo und Big Cass. Jetzt später dann eben in dieser Femme Fatale-Rolle. Hat sich auch verbessert, auch wenn sie jetzt nie die allerbeste Wrestlerin werden wird. Aber die hat einen Look, die hat einen Gimmick und das verkörpert sie da eigentlich ganz gut. Alexa Bliss habe ich schon angesprochen. Die glaube ich inzwischen auch, also so ein bisschen nicht, also auch ganz, ganz on top ist. Also da baut man eine ganze große Geschichte um sie herum auf und auch die entsprechenden Storylines gehabt hat, oder?
Opfert man vielleicht sogar den Fiend für, ist doch spitze.
Nein, aber Alexa Bliss hat auf jeden Fall sich auch selber entwickelt.
Ja.
Als sie anfangs debütiert hatte im Main Roster, war die auch im Ring nicht so mega, aber sie hat halt wirklich, das ist so eine der Wrestlerinnen, wo du wirklich merkst, Jahr um Jahr, das ist so vergleichbar ein bisschen für mich wie mit The Miz, wo das Gefühl hast, da geht's irgendwie immer weiter und sie arbeitet, glaube ich, einfach auch extrem an sich. Ich versuche halt nie stehen zu bleiben.
Bei Bliss merkst du ein bisschen mehr, ich würde sie eher so in Richtung mit einem Elias vergleichen, weil ich finde, im Ring war sie immer oder ist sie immer noch limitiert, hat aber ganz, ganz viel mit ihrem Charisma überspielt. Das, was ein Elias nie geschafft hat, meiner Meinung nach.
Ja, weil sie war zum Beispiel anfangs auch mega limitiert und ich finde, Alexa Bliss-Matches konntest du dir im Verlauf, wenn du die mit dem ersten vergleichst, da kam immer mehr Spannung mit rein. Natürlich, sie wird nie die beste Wrestlerin sein, aber was sie halt mittlerweile kann, ist einfach Spannung aufbauen und Storys erzählen und unterhalten. Und ich glaube, das ist halt wichtig.
Aber halt weniger durch gutes Wrestling.
Ja, das muss ja auch nicht zwangsläufig sein.
Nein, natürlich, aber also ich sag, das schafft halt ein The Miz auch mittlerweile mit irgendwie vernünftigen Matches. Und ich finde, Alexa Bliss Matches sind halt eher so, yo, da.
Ja, geht. Fanboy. Also, nö, das ist, ich finde halt die Matches von ihr nicht schlecht. Da gibt es in der Division deutlich andere Matches, wo ich denke, boah, nee.
Genau.
Und das ist wahr. Also wir haben ja auch Nia Jax in der Division.
Also, oder wir hatten auch bis vor kurzem noch Billie Kay. Auch die war da. Lacey Evans. Auch die war vorher mal bei NXT auch da, aber nicht die prägenden Rollen. Peyton Royce natürlich auch. Und Peyton Royce ist von den Damen, die jetzt zuletzt gegangen worden sind. Da waren ja so einige dabei. Chelsea Green war ja auch noch zum Beispiel mit dabei. Ja, war dann auf jeden Fall der Name, der vielleicht noch am meisten Hoffnung gemacht hat, dass man aus ihr da mehr machen würde. Aber da hier sind wir auf jeden Fall, glaube ich, relativ fix durch, was die Damen-Namen angeht. Wir haben natürlich dann noch eine Rhea Ripley, die jetzt kürzlich ihr Re-Debüt gefeiert hat und da sich auch gleich einen Titel geholt hat. Und Kai, ich glaube, das war jetzt auch keine Überraschung, weil man hat es ja schon probiert. Man hat die Geschichte mit Charlotte dann eben gehabt im vergangenen Jahr mit der Niederlage bei WrestleMania, wo alle gesagt haben, mein Gott, why? Warum? Und dann war Rhea Ripley erstmal so ein bisschen unten und jetzt hat man es dann eben endgültig geschafft, sie da quasi zu etablieren und da einzuführen. Ich glaube, das ist schon okay.
Ich wollte gerade sagen, dass man dieses Jahr das korrigiert hat, was man letztes Jahr falsch gemacht hat.
Ja.
Dann ist mir aufgefallen, geht's so, weil das Match zwischen Rhea Ripley und Charlotte steht ja noch an. Und ich kann mir vorstellen, ich habe eine gewisse Befürchtung in mir drin, wo ich sage, vielleicht passiert's, dass dann doch wieder der Charlotte-Hammer zuschlägt.
Das ist möglich. Ich finde auch bei Rhea Ripley müssen wir noch abwarten.
Weil dann ist da,
also der Start war gut, aber.
Genau, da ist noch nichts etabliert.
Genau, du weißt nicht, wie schnell man die Lust verliert oder ob es da halt auch keine Weiterentwicklung gibt, weil es war nur ein Startschuss. Das Entscheidende wird sein, ob sie halt wirklich auch Stories erzählen kann und die Spannung halten, Big-Time-Feeling und dann halt auch sich etablieren kann.
Ja, das wird natürlich die Frage sein. Aber für den Moment
darf ich die Überleitung machen?
Ja, mach die Überleitung, komm.
Wo du gerade Peyton Royce genannt hattest, da kommen wir nämlich jetzt zum einen der Mega-Probleme, die Tech-Teams nämlich haben, die von NXT hochkommen. Und nicht nur die bei NXT hochkommen, sondern generell bei WWE. Man hat nämlich immer die tolle Idee, wenn wir ein Tech-Team haben und es funktioniert, splitten wir es.
Einmal ganz kurz noch, vielleicht haben wir noch so eine Schnellschussrunde mit Frauen, die wir vielleicht haben.
Ach so, ja.
Gibt's da noch viele? Da sind halt auch Vorsicht mit der Wortwahl, Kai.
Ja. Wenn ihr so versaut denkt, ihr perversen alten Männer. Weil da hatten wir auch noch ganz viele dabei, die irgendwie da waren und dann sogar auch ganz schnell wieder weg. Eva Marie, die auch jetzt irgendwie gefühlt seit 8 Jahren wieder zurückkommen soll. Wer immer noch da ist, ey, keine Ahnung warum, böse gesagt, Dana Brooke, die zwar irgendwie so einen gewissen Look hat, aber auch nicht wirklich viel mitbringt, meiner Meinung nach.
Aber sie hat sich auch verbessert.
Ja, ich wollte sagen, ich glaube, bei ihr habe ich das Gefühl, sie ist so ein Workhouse. Entschuldigung.
Ja. Ein Arbeitshaus, kennt man. Nikki Cross haben wir noch. Ja.
Auch da mal sehen, also da hat man ja zuletzt auch einen neuen Look gesehen bei ihr. Mal sehen, ob da noch was kommt.
Nein. Die gesamte Riot Squad. Sarah Logan ja schon gar nicht mehr da.
Genau, die ist Mama, Fulltime.
Ja, genau, ja, Ruby Riot hat man auch irgendwie gedacht, wird ein bisschen mehr draus, oder?
Da ist ja wohl gar nichts draus geworden.
Ich glaube, bei Liv Morgan haben, glaube ich, viele gedacht, da wird da mehr draus, ehrlich gesagt.
Ja, gut. Apropos, da wird mehr draus. Liv Morgan nennen wir auch noch Lana vielleicht. Mit der tollen Storyline, mit wir sind auf einmal zusammen.
Ja, aber ich glaube, Lana ist wichtig, was Social Media angeht und das so.
Ich
und
auch.
Für so ein Kram. Emma sollte man ja auch noch nennen,
genau,
weil
die
war
die
auch
eine große
genannt. Geschichte.
Ja. Sonya Deville, Mandy Rose zusammen. Wie hieß es? Fire and Desire?
Yes.
Das war auch gar nichts, ne?
Ja, ich bin bei Sonya Deville gespannt, ehrlich gesagt.
Also das Tech-Team meine ich übrigens, ne? Das
Tech-Team meine ich. Ja, aber bei Sonya Deville, ich kann mir da auch vorstellen, dass da noch was geht. Mandy Rose hat ja ihre große Otis-Geschichte gehabt und ja, jetzt mal sehen, wie das da an der Seite von Dana Brooke weitergeht. Mir gefällt sie aktuell gar nicht. Also dafür, dass man sie so gut aufgebaut hatte, zwischenzeitlich, und dass man wirklich eine emotionale Beziehung zu ihr gehabt hat, ist das jetzt wieder so komplett im Eimer, in meinen
Augen. Ja, das ist wieder alles egal geworden. Ein Split, dennoch immer, nennen wir es mal, wehtut Billy Kay und Peyton Royce, weil Iconics hat einen gewissen Charme. Das kann man ja nicht absprechen, oder?
Ja,
das stimmt. War nervig ohne Ende, aber sie hatten halt den Charme.
Ja, das ist wahr. Gut, naja, Jax haben wir schon erwähnt, die natürlich auch da war. Auch in einer gewisser Art und Weise ein Call-Up, den es gab, Renee Young. Sehr, sehr gut gewesen im Commentary-Team, meiner Meinung nach. Auch ein großer Verlust, wie ich finde, bei der WWE. Ein sehr großer Verlust.
Ja. Auch Sympathieverlust.
Ja.
Absolut. Also jetzt auch dieses Durchwechseln 100 Mal der Commentary-Teams bin ich sowieso kein Fan von. Aber das waren so die Frauen, die man noch erwähnen konnte.
Genau. Wir haben noch ein paar mehr natürlich aus dem vergangenen Jahr. Da können wir gleich mal ganz kurz drüber sprechen, was aus denen geworden ist. Aber kommen wir mal zu der Tag-Team-Misere, weil ich glaube, das ist wirklich das, was den Begriff Misere im Zusammenhang von Call-Ups hier absolut verdient. Weil wenn wir uns mal anschauen, welche Teams in den vergangenen Jahren hochgegangen sind von NXT zu Raw oder zu SmackDown. Ich will da jetzt gar nicht aufteilen, aber da ist nix von übrig geblieben. Ich zähle das einfach auf, weil das ist, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen, wieso Tag Team Wrestling bei WWE keine Rolle spielt. Ascension war eines der ganz frühen Tag Teams, die bei NXT wirklich eine große Rolle gehabt haben. Rekord Champion, längster Title Run und so weiter. Revival, The Authors of Pain, American Alpha, Enzo Amore und Big Cass. Sanity, die Vaudevillains, die Forgotten Sons, Heavy Machinery, die Lucha Dragons und wahrscheinlich habe ich noch einige vergessen.
War Machines.
Nee, stimmt.
Wer ist denn War Raiders, ne?
Oder War Raiders, ja.
Viking Experience meint ihr wohl, oder?
Aber die würde ich auf jeden Fall mit reinpacken. Definitiv.
Ja. Da muss man aber noch abwarten, die sind ja immer noch zusammen.
Ja aber oh mein Gottes Willen.
Ey, ich bin ganz ehrlich, ne? Ist mir scheißegal. Das ist ein richtiges Guilty Pleasure. Am meisten weh davon tun mir immer noch Enzo und Big Cass. Ich hatte ganz viel Spaß mit denen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das Debütvideo von den beiden habe ich mir nicht schon über 50 Mal angeguckt. Ich finde das geil. Natürlich war es irgendwann dieses One-Trick-Pony-Ding, aber ey, ich finde, es hat gerockt, bin ich ganz ehrlich. Natürlich war das alles irgendwie limitiert, aber die beiden zusammen irgendwie, die haben so heftig unter dem Comeback der Hardys gelitten, weil ich verwette meinen Arsch darauf, die hätten bei Mania in dem Simulator-Match den Titel geholt. Und dann ist da einfach nichts passiert, weil die Hardys dann auf einmal da waren. Ich fand die einfach geilsam. Ich fand die unterhaltsam. Ich habe auch so mindestens 30% von Enzo Amore-Promos einfach nicht verstanden. Aber ich fand's geil. Ich fand's einfach gut.
Aber, jetzt müssen wir erstmal hier darauf zu sprechen kommen, aber woran liegt das, dass keine Tag-Teams de facto wirklich durchstarten können, wenn sie von NXT relativ erfolgreich ins Main-Roster zu Raw oder SmackDown wechseln? David, ist das so wie noch früher, wo man gesagt hat, als Tag-Team-Wrestler kannst du kein Geld verdienen? Spielt Tag-Team-Wrestling im Main-Roster einfach keine Rolle und deswegen behandelt man es so stiefmütterlich?
Bei WWE zumindest. Ich meine, was WWE mit den NXT Tag Teams gemacht hat oder generell mit der Tag Team Division, das ist eigentlich wie Wedding von Game of Thrones. Das ist ein einziges Gemetzel. Das ist so traurig mit anzusehen. Da wird alles zerstört, was irgendwie gut war und was dir gefallen hat. Ich muss auch dazu sagen, ich sehe in Tag Team sehr viel Geld. Ich guck bei AEW, ich liebe die Tag Team Division. Bei NXT war es nämlich genauso, bei TakeOver. Ich habe mich sehr, sehr oft am meisten auf die Tag Team Matches gefreut. Und die waren fantastisch, die haben halt abgeholt, da waren so fantastische Storylines dabei. Ich meine, kein Call-Up, aber auch mit DIY, Revival, selbst Authors of Pain, das war so ein cooles Tag-Team. Und bei NXT war halt der Fokus damals bei Tag-Teams halt sehr groß. Vor allen Dingen hatten die Zeit, die hatten Storylines. Und dann kommst du halt in Main-Roster, wo du das Problem hast, ja, die Tag-Teams sind eigentlich nur dafür da, um halt die Filler-Matches zu machen.
Ja, wir müssen jede Woche kämpfen. A kämpft gegen B, dann kämpft nächste Woche B gegen C und dann hin und her. Und dann jeder gegen jeden, diese 9-8-15 Tag-Team-Fehde, die wir alle.
Genau, und am Ende gibt es das Title-Match mal irgendwann in der Kickoff-Show, ohne jede Bedeutung. Du hast deine ein, zwei großen Teams, die ab und zu mal diesen großen Moment haben. Das war's dann auch schon. Es ist so traurig, weil da ist so viel Potenzial und man hat da halt auch ganz oft Sachen von sich aus kaputt gemacht und nimmst Authors of Pain hoch und nimmst den Manager weg. Wo du einfach denkst so, what the fuck?
Was sich ja wesentlich noch so ein bisschen etabliert hat, waren dann ja wirklich die Street Profits, ne?
Ja.
Ja, natürlich, aber es ist halt, wenn du die Anzahl ja,
klar, siehst,
auch vom Standing, du hast auch, man, Revival kommen hoch als absolutes Beast-Team, was zerstört ohne Ende, und werden eine Comedy-Nummer. Du hast American Alpha, die halt so viel Talent haben, und die werden dann gesplittet und reduziert darauf, dass einer ein bisschen kleiner ist.
Und der andere der Sohn von Kurt Angle.
Ja, Enzo und Cass werden auch gesplittet und das zieht sich ja durch. Ich meine, die Teams, die halt hochkommen, entweder werden die komplett fallen gelassen oder du splittest die, weil halt einfach diese Division im Main Roster keine Storylines haben oder so gut wie keine. Vielleicht ein, zwei Teams dann mal, aber sonst einfach, da ist nichts dahinter. Oder du nimmst die Viking Raiders, nimmst den halt beim Call-Up ihr War, also ihr Kriegruf raus, der bei der Crowd super funktioniert hat. Setzt die halt ein, ohne irgendwie eine Story oder sonst was, sondern einfach nur immer das, was Kai sagt. Du hast nur diese Random-Matches von Tag-Teams. Und das ist so viel verschenktes Potenzial. Und da blutet mir wirklich das Herz. Und gerade weil es so viele Storyline und Fäden gab bei NXT, die mich echt an einen Sessel gepackt haben, wie sonst was. Ich wollte unbedingt sehen, wie das Aufeinandertreffen ausgeht, was da passiert. Und dann im Main-Roster, die haben keine Chance. Wenn du als Tag-Team hochgezogen wirst, kannst du momentan eigentlich nur davon ausgehen, du wirst gesplittet und irgendeiner von uns beiden schafft es vielleicht halbwegs.
Plus natürlich hier und da kam auch noch Verletzungspech irgendwo damit dazu. Also Authors of Pain hatten ja dann auch Probleme, was die Geschichte angeht. Wir erinnern uns aber auch zum Beispiel auch noch, was man mit Sanity angestellt hat. Das Team, was man angekündigt hat, was da nicht aufgetaucht ist und so weiter und so fort.
Wollte ich gerade sagen, wo man einfach nichts draus gemacht hat.
Forgotten Sons, die garantiert kein Mainstream-Appeal gehabt haben und auch kein Wunder, wie geiles Tag-Team gewesen sind, aber wo dann kurioserweise der Wrestler, der dafür gesorgt hat, dass die Forgotten Sons aus dem Programm genommen worden sind, wie Jackson Ryker, dass der Letzte ist, der noch übrig bleibt aus diesem Team. Alle anderen sind gefeuert. Heavy Machinery, gesplittet ohne Sinn und Zweck und Tucker entlassen. Also ganz, ganz viel. American Alpha hast du angesprochen, Kai. Also da natürlich auch Jason Jordan, dass der dann im Nachgang auch noch so schnell seine Karriere beenden musste wegen Verletzungspech. Aber man kann sich anders sagen. Ich glaube, also das einzige Team, wo ich da gesagt hätte, so die habe ich nie im Main Roster gesehen, waren die War Devils, weil das Gimmick einfach zu schräg gewesen ist.
Das Forgotten Sons aber auch nicht.
Also ja, einfach die beiden.
Ja.
Aber also, es wäre halt so viel möglich gewesen. Überleg mal, du stellst dann die gegen irgendwie Revival, gegen Usos, Authors of Pain, gegen New Day und so, was da für Matches los gewesen wären.
Ja. Das ist so. Aber man muss natürlich an der Stelle auch nochmal sagen, nicht jeder Wrestler, der von NXT hochkommt, kann Main-Eventer werden. Das haben wir, glaube ich, jetzt auch schon gesagt. Es ist einfach so, dass da manche Call-Ups wurden auch vorschnell getätigt, um das Roster aufzufüllen, um vielleicht einfach eine Überraschung zu bringen und so weiter und so fort. Und das ist eben auch was wir hier nochmal anmerken müssen. Also auch bei den Tag-Teams, da wird nicht jedes Tag-Team, wer da prädestiniert für die großen Geschichten gewesen. Aber ja, das sind so ein bisschen die Entwicklungen, die wir hier nehmen können. Und wenn wir jetzt ins vergangene Jahr schauen, also wir haben jetzt über Keith Lee haben wir schon so ein bisschen gesprochen, dass wir es nicht so genau wissen, aber wenn wir jetzt schauen, wer im vergangenen Jahr hochgezogen worden ist, das war jetzt ja nicht so wirklich grandios, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Also wir haben eine Chelsea Green gehabt, die ist inzwischen entlassen worden. Wir haben Dabba Kato, den wir bei Raw Underground gesehen haben.
Wie heißt der?
General Aziz heißt er jetzt.
Commander Aziz.
Commander Aziz, ich hab's nicht so mit Rängen.
Nicht mit dem Commander.
Nicht mit dem Commander, genau.
Ja, Riddick Moss, der hat sich kurze Zeit später verletzt. Die Forgotten Sons haben wir gerade schon gehabt.
Die wurden vergessen.
Genau. Angel Garza.
Auch Riddle. Komisch. Also immerhin ganz noch. Kurz. Garza, ja. Da, ich habe es ja vorhin schon bei Andrade gesagt, in dem sehe ich wirklich was. Der hat ein gewisses Charisma, aber irgendwie reicht es dann doch nur, dass er sich jetzt an Nia Jax ranmacht.
Das ist auch ganz grauenvoll.
Das ist ein Fremdschämen, ey.
Das ist auch ganz grauenvoll. Omos haben wir natürlich noch. Den haben wir nie bei NXT wirklich gesehen, aber hat da ja beim Performance Center trainiert und hat da zumindest auch gewrestelt. Der passt jetzt ganz gut an die Seite von AJ Styles. Und natürlich das gesamte Konglomerat um Retribution oder wie sie auch immer jetzt in Zukunft heißen werden. Also Mia Yim, Shane Thorne, Dio Madden, Dominik Dijakovic. Auch da, also zumindest mit Dio Madden und Dominik Dijakovic, Kai, versucht man jetzt ja offensichtlich ein bisschen was. Und ich bin da sehr gespannt drauf, ob wir jetzt auch quasi eine Wiedergeburt dieser Comic-Gestalten, Mace und T-Bar hier sehen.
Ja, ich glaube, gerade an diesen Namen hier zeigt sich relativ gut, dass manche Call-Ups auch nur dazu da sind, um irgendwelche Rollen auszufüllen. Das ist nicht jeder, der wird nicht jeder zum Star oder sowas. Jetzt alle Namen, die du genannt hast, da wissen wir alle, das werden keine Main-Eventer, die werden irgendwo maximal mittelmäßig, bin ich ganz ehrlich, also einen Shane Thorne, den sehe ich auch spätestens in 5 Wochen wieder nirgendwo. Eine Mia Yim könnte noch irgendwie eine Women's Division bereichern. Dio Madden ist ehrlich gesagt auch egal, der wird jetzt zusammen mit Dijakovic seine Rolle spielen. Da ist noch ein Dijakovic der Einzige, der da irgendwie noch was reißen kann. Also, oder sehe ich das falsch?
Ich kann Dio Madden im Ring nicht einschätzen. Ich finde Dominik Dijakovic, der ist ein guter, interessanter Wrestler, aber ich finde, der hat eben auch leider das Charisma von einem Stück Holz.
Absolut.
Und deswegen sind die beiden so als Brecher-Tag-Team schon ganz gut aufgehoben. Ich bin gespannt drauf, wie Dio Madden im Ring funktioniert, weil ich glaube, reden kann der, glaube ich, ganz gut. Das haben wir schon am Commentary gemerkt.
Der war ja auch einfach mal Kommentator.
Genau, der ist mal von Brock Lesnar zerstört.
Wollte ich gerade sagen, wurde zerfetzt.
Und hat Rache angekündigt, übrigens.
Gab es da nicht auch diesen coolen Moment, wo dann Joe einfach aufgestanden ist oder sowas?
Ja. Ja.
Den lieben wir.
Ja, und Shane Thorne, in dem sehe ich leider nicht viel. Ich glaube, der wird in der Midcard versacken, egal mit welchem Gimmick. Mia Yim.
In der Undercard. Also,
Midcard ist aber nett gemeint.
Ja. Mia Yim, Bereicherung für die Damendivision, bin ich dafür, wenn sie die Maske los wird und nicht epileptische Anfälle irgendwie vortäuscht.
Ja.
Ansonsten haben wir, was die 2020er Call-Ups angeht, noch Riddle und Bianca Belair, David. Und Riddle, hat zumindest jetzt sein Gimmick gefunden, auch wenn es ein bisschen cartoony ist. Und Bianca Belair hat schon WrestleMania geheadlined.
Ja, trotzdem, ich will jetzt nicht der Miesmacher sein, aber bei Riddle habe ich das Problem, dass sein Gimmick ihm halt komplett im Weg steht. Er hat zwar jetzt ein Gimmick, er kriegt dadurch auch TV-Zeit, aber es ist halt kein Gimmick, wodurch ich denke, dass jemand zu Hören berufen wird oder sich halt empfehlen kann für Hören. Dabei kann er halt viel, viel mehr. Ich finde diese Reduzierung nur auf Comedy, ich hoffe, das ändert sich halt. Also, da will ich auf jeden Fall eine Entwicklung, aber was er auf jeden Fall hat, ist diese TV-Zeit und das ist Gold wert erstmal. Das ist etwas, was andere nicht haben und er wird halt prominenter jetzt eingesetzt, auch im Titelgeschehen, dass da geht was. Und ich hoffe, man sieht das auch entsprechend, ich glaube es auch, aber da muss man halt irgendwann mal diesen Gimmick ein bisschen wechseln. Bei Bianca Belair bin ich im Übrigen sehr skeptisch noch, ob sie sich dort halten kann. Weil ich finde, du hast ihr einen sehr großen Moment gegeben mit dem Rumble, dann WrestleMania einen noch großen Moment gegeben, Match war gut, aber was, glaube ich, auch ein paar Fragezeichen vielleicht hinterlassen könnte, ist der Aufbau dahin oder gerade die Promos, das Verhalten, ob sie halt wirklich schon jetzt so weit ist oder ob die nicht noch ein paar Jährchen braucht, um halt so sicher zu sein, dass sie halt Star-Appeal ausstrahlt, weil das fehlte mir zum Beispiel schon. Da habe ich ein bisschen Sorgen, dass es halt dieser Moment war, und sie ganz schnell wieder ein paar Reihen nach hinten rutschen muss. Ich kann kein Miesmacher sein, aber ist halt einfach mein Gefühl gerade oder meine Sorge.
Kai, wie siehst du das? Weil ich sehe es ganz ähnlich wie David.
Ja, ich eigentlich auch. Muss aber auch sagen, bei einem Matt Riddle, wir haben ja auch in der Preview gesagt, wir wollen da irgendwie eine Charakterentwicklung haben. Ich wäre sogar bei einem Riddle schon froh, wenn man einfach von diesem Kiffer-Gimmick wegkommt und Riddle einfach allgemein dumm lustig sein lässt. Weil ja. Ich bin immer noch ein großer Fan von How Much Fish Could Bobby Fish Fry If Bobby Fish Could Fry Fish. Das mag ich immer noch sehr gerne. Das habe ich übrigens beim ersten Mal fehlerfrei gesagt, Leute. Das möchte ich ganz kurz anmerken. Und auch gerade dieses Tag Team mit Pete Dunne und Matt Riddle, das war witzig. Das lag natürlich auch an der fantastischen Komik eines Pete Dunne, die er mit seinen Nicht-Reagieren mitbringt. Aber da steckt irgendwie Potenzial in dem Riddle. Ich möchte einfach nur vielleicht so, lass ein bisschen weg von diesem puren Stoner-Humor gehen. Und lass ihn irgendwie noch mal anders witzig sein, dann kann ich damit schon leben. Dann bin ich damit auch cool. Da musst du auch kein Main-Eventer werden, sondern irgendwie ein vernünftiger US-Champ, ein vernünftiger Mid-Kader, weil das ist ja auch immer nur dieses so, ja, aber mal bist du das, mal bist du so, dann darf irgendwie jeder Hinz und Kunz mal den Mid-Card-Belt tragen. Wenn wir mit Riddle einen vernünftigen Mid-Kader haben, ist das vollkommen okay für mich und Bianca Belair sehe ich genauso wie David.
Gut. Bianca Belair muss man, glaube ich, einfach abwarten. Auch gerade, wenn wir wieder häufiger Publikum sehen. Da war WrestleMania 37 jetzt garantiert nicht repräsentativ. Ich befürchte nämlich auch, dass, wenn diese Charakterentwicklung so weitergeht wie aktuell, dass mit Publikum es schwierig wird, also, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
Ich erinnere nur an Bailey, ne?
Ja,
wo alle mal gesagt haben, jetzt hör mal auf rumzunölen, jetzt mach doch mal was.
Lass dich mal von Alexa Bliss im Candlestick verprügeln.
This is your life, Bailey.
Hey, ganz im Ernst, das ist fast genauso schlimm wie Hello Ding Dong. Nee, Ding Dong Hello, so rum.
Ja, das war fantastisch. Also, wir müssen eigentlich mal einen Podcast machen über so über die schlimmsten Segmente der letzten 5 Jahre. Also, da steckt Potenzial drin. Also wie gesagt, This is your life, The Old Day war auch fantastisch. Da haben wir Bobby's Sisters.
Die Spinne im Käfig.
Die Spinne im Käfig. Sami Zayn liest Inspirational Bobby Lashley Quotes vor von Instagram. Also, ey, könnte ein
Podcast sein. Meinst du Revival, die sich einpinkeln und duschen?
Oh Gott. Den Rücken gerade. Ey, also, können wir den Podcast bitte machen?
Demnächst
ist Potenzial, meinst du? Also, der ist, also, allein schon die letzten 5 Jahre, das, boah, also, ja.
Ja, kommen wir mal zurück zum Thema hier, weil wir können, das können wir jetzt auch langsam zum Abschluss bringen, weil wir haben jetzt, glaube ich, so ganz gut hier eine Zusammenfassung gebracht. Also wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, woran kann das hängen? Manchmal sind Wrestler zu früh hochgeholt worden, manchmal geht es dann auch eben auch darum, dass keine Stories geplant worden sind, manchmal kommen Verletzungen dazwischen, manchmal bricht durch die Verletzung auch eben das Vertrauen zum Office, wie wir es beispielsweise genannt haben. Also das können alles Probleme sein. Und im Endeffekt haben wir jetzt gefühlt, ich sag's mal, 5 Frauen und vielleicht 5 bis 10 Männer, die wirklich von NXT hochgekommen sind und eine große Rolle gespielt haben. Ist das vielleicht einfach dieses Prinzip, was da irgendwie vorherrscht? Also sprich, man wirft so viel wie möglich an die Wand und was kleben bleibt, ist gut und was runterfällt und dann irgendwann entlassen wird, das ist dann Pech. Muss man sich damit abfinden, dass auch Stars, die bei NXT gut funktionieren, zwangsläufig nicht unbedingt die großen Namen im Main-Roster sein können, weil einfach dieser Ausschuss so extrem groß ist, David?
Ich glaube nicht, weil es ist immer relativ, wie man sieht. Es kann nicht aus jedem Call-Up ein Main-Eventer werden. Das möchte ich auch gar nicht. Ich finde, ein Wrestler kann auch eine sehr große und gute Rolle spielen, wenn er Mid-Kader ist. Und das fehlt mir halt oft eher, dass das Potenzial nicht im geringsten ausgeschöpft wird. Und ich glaube, das Hauptproblem ist weniger, also zum einen ist es natürlich die Menge an Wrestlern, die du halt reinballerst. Es kommen halt immer mehr, das Haifischbecken wird immer enger. Aber vor allen Dingen ist es, glaube ich, dieser Waiting- und Zeitdruck. Du hast beim Main-Roster, habe ich das Gefühl, wenn was nicht funktioniert, hast du ein riesiges Problem und dann wirst du halt schnell fallen gelassen, weil man hat nicht die Zeit, sich auf alle zeitgleich gleichmäßig zu konzentrieren. Sondern dann musst du irgendwie wieder reinkommen, dass die Booker sich Zeit nehmen und mit dir halt eine Idee ausarbeiten oder für dich eine Idee haben. Wir lesen auch ganz oft bei den Newsheets von wegen, ja, die Booker haben gerade keine Idee für denjenigen, deswegen sieht man den gerade nicht oder deswegen wurde ein Gimmick fallen gelassen oder so, man hatte keinen weiteren Plan. Und ich glaube, das ist eher das Hauptproblem, dass du, wenn du nicht gleich funktionierst, ganz schnell das Interesse verloren geht und halt auch einfach durch den Zeitfaktor oder durch die Menge es halt schwierig ist, da wieder reinzurutschen.
Ich finde, das ist eine perfekte also eigentlich, dass ja beides stimmt. Weil durch dieses Problem, was David ja nennt, mit diesem, es wird immer gewechselt, also wie oft haben wir auch das Booker-Team gewechselt wird, auf einmal ist Paul Heyman dafür zuständig, dann ist wieder, wie heißt nochmal der eine von dem Podcast, den Olaf immer hört?
Bruce Pritchard.
Bruce Pritchard ist auf einmal dafür zuständig. Dann gibt's wieder das Booker-Team, dann ist es auch mal wieder der Head of irgendwas und dann denke ich mir wieder irgendeinen Corporate-Namen aus. Kein Wunder, dass da nichts klappt, dass da nichts mal vernünftig aufgebaut wird. Weil es wird ausprobiert für vier Wochen, klappt nicht, okay, weiter. Und dadurch bleibst du dann letztendlich nur bei diesem Prinzip, wir schmeißen alles an der Wand und was kleben bleibt, nehmen wir irgendwie mit. Also das zeigt sich ja überall. Ne? Also guck dir eine fantastische Schalke-Mannschaft an mit irgendwie 18 Trainern in einer Saison. Klar, dass da keine Spielidee entwickelt wird. Und das ist hier nicht ähnlich. Es war doch noch, Paul Heyman sieht irgendwie Potenzial in Buddy Murphy und in Apollo Crews und will den und den aufbauen. Dann passiert wieder 6 Wochen nichts. Dann heißt es, ja, Paul Heyman, weiß ich nicht, mach mal hier, geh mal Roman Reigns und jetzt mach du mal Booking. Das sind auch, glaube ich, ganz, ganz krasse Probleme.
Ich finde es auch erstaunlich, ehrlich gesagt, dass sehr wenige Glückstreffer dabei sind. Also Becky Lynch würde ich mal als einen Glückstreffer bezeichnen. Also wo man dann auch wirklich mit dem Flow gegangen ist. Aber es sind sehr wenige von diesen, oh, guck mal, und wir gehen da einfach mal mit. Sondern gerade bei den Männern hat man dann eher das Gefühl, dass man lieber auf Sicherheit geht, anstatt Risiken einzugehen. Wir haben es bei Rusev gesehen, wir haben es mit Kevin Owens gesehen und bei ganz vielen anderen, wo man eben die Chance nicht nutzt, diesen Trigger zu ziehen. Es sei denn, man hat das eigentlich schon im Vorfeld bereits von langer Hand geplant gehabt, wie jetzt bei einem Seth Rollins zum Beispiel oder bei Drew McIntyre. Da hat man ja wirklich das Gefühl gehabt, so okay, da steckt ein Plan hinter, da steckt eine Charakterprogression hinter, da wollen wir hin.
Der Fiend war ein Glücksgriff, oder? Irgendwie.
Ja,
damit hat aber das keiner so gerechnet. Also, dass jetzt ein Bray Wyatt noch mal so kommt.
Aber das ist schon ein Glücksgriff mit sehr viel Planung und mit sehr viel Willen auch, dass das groß wird, oder?
Also zudem hatte Bray Wyatt ja auch ein gewisses Standing. Also er war ja wirklich auch so schon etabliert, dass du halt weißt, okay, er kann auch Ideen zu den Bookern bringen. Aber ja, wenn du halt zum Beispiel Aleister Black nimmst oder so, der kommt hoch, funktioniert halt nicht direkt. Und da wird halt nicht gesagt, okay, wir stecken jetzt irgendwie Zeit rein, wollen das anders ausarbeiten, wir versuchen jetzt, wir packen da eine Story hinter, sondern einfach, nee, du musst einfach von dir aus funktionieren, genauso wie Ricochet oder sonst was, du packst halt sehr viel Wrestler rein, du musst für dich funktionieren, wenn du es nicht schaffst, liegt es an dir. Und das stimmt. Nicht an uns, so habe ich manchmal halt das Gefühl und ja, manchmal, genau was Olaf sagt, ich finde auch manchmal fehlt dieser Mut zu sagen, da passiert gerade was wir nicht unter Kontrolle haben, was wir vielleicht auch nicht so geplant haben und wir reiten mal auf dieser Welle mit. Also wenn du Rusev Day nimmst, einfach man hätte auf dieser Welle zum Beispiel auch reiten können, hat's nicht gemacht. Und das hast halt öfters mal dieses Gefühl von, okay, irgendwie, es entsteht gerade was, aber wir nehmen diese Welle nicht mit. Und sei es halt sowas, es ist nicht NXT, aber was Banales wie Cesaro Section, was aufgebaut wird. Und du nimmst das nicht mit.
Auch ein Problem, was wir haben, das haben wir sogar erst im letzten Jahr angesprochen, Olaf und ich in mehreren Reviews, wo es darum geht, dass Leute von NXT hochgeholt werden, weil sie da irgendwie cool sind und funktionieren. Aber die haben letztendlich schon bei NXT kein wirkliches Gimmick. Und da kann man auch einen Keith Lee nennen. Und das gleiche Problem ist auch bei einem Ricochet, wo man dann sagt, ja, ist cool, mag ich, hat irgendwas, aber keine Ahnung, was der mir sagen will.
Genau, ich baue das nicht weiter aus.
Das ist ja auch so.
Es ist ja auch ein anderes Publikum. Du kannst nicht sagen, hör mal, bei NXT, das Publikum geht so mit, jetzt packen wir 1:1 den so rein, ohne jede Veränderung. Es wird auch bei Main Roster funktionieren. Nee.
So ist das. So. Wollt ihr noch was ergänzen? Ansonsten würde ich sagen, wir kommen noch zu ein paar Fragen. Weil ja,
Hauptsache einfach mehr Charlotte, ganz ehrlich.
Ja, ein paar Champion Belts müssen da nur hin.
Ja. Demnächst Cruiserweight Belt bei Charlotte. Ja. Zurück zu NXT und Cruiserweight Belt.
Genau.
So, ab die Post. So, und damit würde ich dann sagen, kommen wir aber dann zu den Fragen. Fragen schickt ihr an fragen@headlock.de oder ihr kommt ganz einfach auf unseren Discord-Channel. Da geht's nämlich wirklich mit am schnellsten und dann könnt ihr einfach unter dem Hashtag AskHeadlock einfach Fragen stellen und wir bauen die dann hier im Podcast ein. Ansonsten, wie gesagt, fragen@headlock.de, Facebook, Twitter, Instagram, überall da, wo ihr uns erreichen könnt, schickt uns da gerne Fragen zu und wenn ihr mögt, unterstützt uns natürlich auch gerne auf Patreon und auf Steady. Aber jetzt an der Stelle legen wir mal los, weil der Yves hat uns hier per Mail angeschrieben, der ist nämlich auch Supporter und hat aber trotzdem gesagt, Mensch, ich höre euren Podcast total gerne, aber ihr benutzt immer Fachbegriffe und erklärt doch mal ein paar Fachbegriffe, die häufiger auftauchen. Das wäre zum einen die Attitude Era, das Cinematic Match, Heel und Babyface. Was bedeutet das denn? David, Attitude Era ist natürlich deine Baustelle.
Ja, und ich weiß eigentlich nicht übersetzt, was es heißt. Also du hast halt eine Attitüde, ja. Es war die Zeit im Wrestling bei WWF zwischen 97 und 2002, meine ich. 2001. Wo das Programm eine Neuausrichtung hatte. Vorher war das sehr comichaft und dort hat man dann halt gesagt, nee, wir machen das jetzt erwachsenenorientiert. Da gab es halt die Promo von Vince nach dem Motto, es gibt keinen Good Guy gegen Bad Guy, sondern halt, es gibt auch Grautöne. Es gab Adult Content, sprich ein bisschen mehr Sex, ein bisschen sehr viel, auch mehr Gewalt, also generell eine erwachsenere, härtere Ausrichtung, unberechenbarer
quasi. Genau. Es war einfach nur eine dieser berüchtigten Ähren, die man hier eben ausgerufen hat. Also wir hatten davor diese etwas comichafte, kindliche Ära, die New Generation, die wir dann ja da gehabt haben, mit Leuten wie Bret Hart zum Beispiel an der Speerspitze. Dann hast du es richtig gesagt, David. Vince McMahon hat eine große Promo gehalten im Zuge eigentlich dieser Wandlung, die die WWF damals durchgemacht hat. Das war Ende 1997, wo es eben diese Promo gegeben hat, wo er eben eine Neuausrichtung angekündigt hat. Und danach wurde es härter. Es gab erwachsenere Geschichten, die Sache mit Austin und McMahon im Mittelpunkt. Es gab auch mehr Gewalt, mehr Sex und all das. Sprich, das ist der eine Punkt. Und dann, ich habe gerade mich so ein bisschen abgewürgt hier, 2002, 2001. Also 2002 ist dann schon eher so der Übergang Richtung Ruthless Aggression. Und 2001 eigentlich mit dem Monday Night War, da endet so ein bisschen die Attitude Era und geht dann eben in Ruthless Aggression über. So, Cinematic Match, Kai.
Ja, zum Beispiel so Sachen, wie wir bei Mania letztes Jahr hatten. Undertaker gegen AJ. Oder das Match zwischen Bray Wyatt und Randy Orton, was ja eher so halb-halb war. weil es auch irgendwann in der Arena gelandet ist. Sprich, Matches, die vorher aufgezeichnet sind, also Cinematic, die eher so ein bisschen cineastisch aufgezogen sind, eher filmesk, also nicht dieses stinknormale Match, sondern wirklich gefilmt, wo man auch sagen kann, hier, mach das nochmal so und so, andere Kamerawinkel, die benutzt werden, bisschen andere Kameraspiele, sowas eben.
Genau, teilweise auch mit mehr Effekten, andere Ausleuchtungen und all dem, was irgendwie eher zu so einer, es ist eigentlich so eine Es ist ein Film. Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich ein noch stärker geskriptetes Wrestling-Match, weil es noch viel, viel stärker überarbeitet wird als normale Wrestling-Matches irgendwie, die zwar abgesprochen sind, aber die ja dann trotzdem irgendwo live ablaufen. Hier wird bearbeitet, es wird gefilmt, es gibt einfach ein Drehbuch, also ganz klassisches großes Drehbuch, wonach gehandelt wird und deswegen auch Cinematic Match.
Und David, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt bei AEW das Sting Cinematic Match sehen.
Genau, Sting Darby Allin gegen Team Taz von Revolution. Heel und Face, David.
Bösewicht und der Gute. Im Grunde genommen vergleichbar mit Babyface ist eigentlich klassisch zu Superman.
Ja.
Also wirklich derjenige, der immer was Gutes will, der für die Armen und Schwachen kämpft und so weiter. Und Heel ist halt immer der Bösewicht, der Gegenspieler, der Feige oder der Hinterhältige.
Genau.
Der Fiesling.
Genau das, gut und böse. Hat man inzwischen klassisch nicht mehr so, aber das sind so typische Begriffe, die man da eben verwendet. Und wenn ein Charakter weder noch ist, David, dann ist es ein
Moment. Tweener.
Genau das. Also hört man die Anfangszeit von Headlock rein, da war das ein sehr populäres Thema bei David. Also, gefühlt war jeder ein Tweener. Samoa Joe war ein Tweener, Kevin Owens war ein Tweener. Alle Tweener. Jericho Y2J fragt per Discord, habt ihr auch das Gefühl, dass Wrestling heute mehr akzeptiert wird, als es früher noch war? Klar, gibt's immer noch Leute, die sich darüber lustig machen, aber wenn ich erzähle, dass ich Wrestling schaue, sind die Reaktionen seltener negativ als noch vor ein paar Jahren. Dasselbe fragt auch der Patrick, der hier einwirft. Mein Eindruck ist, dass sich Wrestling so langsam wieder im deutschen Mainstream nähert. Merkt ihr an den Zahlen eurer Zuhörer, dass das Interesse wieder zugenommen hat? Also erstmal zur Frage von Kollegen Jericho. Kai, hast du das Gefühl, dass Wrestling so ein bisschen positiver beäugt wird als, ich meine, wir machen Headlock jetzt seit 5 Jahren. Hast du den Eindruck, dass die Menschen offener mit Wrestling umgehen?
Also ich finde das, was der Patrick schreibt, stimmt ganz gut. Wrestling rückt wieder so ein bisschen mehr in so eine Art Mainstream. Also ich sag mal, ist es halt immer noch irgendwie Sport 1 und ganz, ganz schlechte Zusammenfassung auf Bild.de, die sehr, sehr witzig sind übrigens. Also das ist so ein bisschen mein Guilty Pleasure, muss ich sagen.
Die Horror-Barbie.
Ja, genau. Also Wrestling war ja früher viel krasser als auf die Frage von Jericho bezogen. Also gerade in den 90ern, da war ja, guckst du Wrestling? Klar guck ich Wrestling. Ne? Also das war ja noch mal viel größer. Dann ist es irgendwann abgeebbt. Und ich glaube jetzt nicht, dass das Interesse größer geworden ist. Ich glaube einfach, dass gewisse Seiten merken, jo, gibt auch Klicks, wenn wir darüber schreiben, kann man so mitnehmen. Ich glaube aber nicht, dass das Interesse wirklich aktiv größer wird, wenn ich ehrlich bin. Zumindest nehme ich das nicht so wahr.
Ich frage mal David. David, du bist Leiter von MannTV, das ist ein Mainstream-Portal. Hast du das Gefühl, dass sich da so ein bisschen klicken sich die Beiträge besser, als das früher noch der Fall gewesen ist?
Ja und nein. Was das Aktuelle angeht, nein. Was allerdings Vergangenheit angeht, deutlich besser immer mehr. Ich glaube, das hat wirklich ein bisschen was mit Romantik zu tun, dass halt viele doch als Kind das mal gesehen haben und dann halt als Erwachsene einfach gute Erinnerungen daran haben. Oder früher war ja eh alles mal besser. Das merke ich schon. Was ich aber auch merke, ist wirklich, dass zum Beispiel wir Wrestling-Fans kennen das doch. Gerade früher war das doch immer so, wenn wir gesagt haben, ja, ich gucke Wrestling oder Catchen. Das dann hieß so, aber du weißt schon, dass das nicht echt ist, ne? Diese Frage kommt heutzutage weniger. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass die Leute Wrestling eher als Unterhaltungsmedium auch oder als Unterhaltungsform wahrnehmen und auch wissen, was dahinter steckt und nicht mehr dieses Denken haben von, bist du denn dumm? Du musst das doch wissen. Sondern ich glaube, es ist einfach mittlerweile akzeptiert worden, dass die Fans sich darüber bewusst sind, dass es halt Anführungszeichen fake ist, dass es halt geskriptet ist, so gesehen. Aber es ist als Unterhaltungsform doch etablierter, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe diese Fragen, wenn ich Leute das zum ersten Mal sage, höre ich das nicht mehr.
Ich muss sagen, gerade im letzten Jahr habe ich selten mit Leuten zum ersten Mal geredet.
Das stimmt.
Ja, oder wenn man mal schreibt oder sonst was.
Ja, nee, ich weiß auch, was du meinst. Nee, Ich glaube, dass man heutzutage ein bisschen offener ist für diese Art der Unterhaltung, als man das vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren der Fall gewesen ist. Den Eindruck habe ich schon. Der Patrick hat ja auch gefragt, ob wir das merken an den Zahlen. Also jetzt ganz offen gesagt, nein. Wir haben jetzt seit einiger Zeit so eine Stammhörerschaft erreicht und die bleibt auch da. Ich merke natürlich, welche Podcasts sich besonders klicken und welche Podcasts sich eher schlechter klicken. Sehr oft sind es war das, was David sagt, der Content mit etwas älterem Hintergrund, der ist da, der immer wieder gerne zieht. Unsere Personality-Podcasts ziehen besonders und da auch oft wirklich mit hohen Peaks. Das muss ich auch hier mal ganz klar dazu sagen. Also gerade wenn du bestimmte Wrestling-Namen, Wrestler irgendwie da mit einbaust, da hast du dann wirklich manchmal so Ausschläge, die deutlich über dem sind, was gerade auch der aktuelle Content da anspricht. Und ich glaube, da ist eben gerade jetzt aktuell diese Nostalgie, diese Retrowelle, die immer noch da ist. Und speziell jetzt in der Lockdown-Phase haben, glaube ich, auch viele nochmal alte Events nachgeholt und wollten dann dazu auch nochmal was hören. Also wenn ich mir da manchmal, ich habe heute noch, per Zufall ist mir unser Podcast zu Hulk Hogan in die Timeline gespült. Und der hat mittlerweile auf YouTube 6.000 Klicks.
Aber ich glaube, das liegt auch daran, früher, ich meine, das ist nicht negativ gemeint, aber früher hattest du halt diese absoluten Superstars, die über allem schwebten. Selbst wie halt jetzt, ich würde sagen, der letzte war John Cena. Selbst in Roman Reigns muss da auch erstmal hinkommen. Ich glaube einfach, das ist der riesige Unterschied, was wir zum Beispiel auch haben im Mainstream bei MonTV. Es fehlt halt dieses absolute Face, wo halt jemand, der auch nicht viel mit Wrestling zu tun hat, den sofort erkennt. Ein Hulk Hogan, ein John Cena, kennt jeder Depp, selbst wenn er noch nie Wrestling geguckt hat, der weiß, das ist ein Wrestler.
Mhm. Auch nur Randy Orton. Ja, nee. durch Meme-Content.
Ja,
aber nicht so groß. Eine andere Zielgruppe als bei mir. Meine Zielgruppe ist ein bisschen älter, die sind nicht so nerdig.
Ich glaube übrigens, dass der Hulk Hogan Podcast in erster Linie so gut geklickt wird, weil David der Hulk Hogan nachgemacht hat.
Das ist durchaus möglich. Übrigens, der am meisten gehörte Personality Podcast auf Spotify, kleiner Fun Fact, ist der über CM Punk, Kai.
Ja, super, das ist doch geil. Ich wollte gerade sagen, ich würde richtig beleidigt, wenn jetzt nicht CM Punk kommt. Ey, da habe ich einfach nur geliefert.
Aber um auf die Frage zurückzukommen, so nee, also es ist jetzt nicht so, als ob wir spontan, dass das explodiert, sondern man merkt auch, dass da eine Fluktuation da ist. Du hast Fans, die fallen so ein bisschen weg. Das ist auch ganz natürlich, die dann sagen, ich habe kein Interesse mehr an Wrestling. Ich schaue mir das gerade nicht mehr an, die den Bezug zum aktuellen Produkt verloren haben. Zugleich hast du aber auch immer wieder neue Fans, die dazukommen. Deswegen ist da so eine Wellenbewegung irgendwo drin, aber es ist jetzt nicht so, dass man da neue Peaks irgendwie haben würde. Der Ricochet-Fan hat noch gefragt, bei welchen der zurzeit aktiven WWE-Wrestler seid ihr euch sicher, dass sie mal in die Hall of Fame kommen? Er hat unter anderem da Namen wie Rey Mysterio genannt. David?
AJ Styles. Das ist so ein garantierter Name für mich. Aber da sind ja viele dabei. Oder einfach denkst, alles klar, wenn das mal vorbei ist, dann hören die ja oben rein, Randy Orton genauso zum Beispiel. Auch ein Bray Wyatt wird da irgendwann landen.
Ich find's geil, dass niemand Roman Reigns sagt.
Ja, ich wurde ja nicht gefragt.
Ach, Entschuldigung, Moment, Kai.
Ich weiß doch, was Kai sagt.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, Roman Reigns natürlich, Seth Rollins natürlich, absolut. Auch in The Miz, 100% Hall of Famer. The New Day, absolut, als Tag-Team. Kofi Kingston auch noch mal alleine, zweifacher Hall of Famer. So Leute auch auf jeden Fall. Und wenn du jetzt nach den Frauen gehst, Charlotte, Sasha Banks, Bailey, Becky Lynch, auch rein.
Ja. Sehe ich auch so. Holger Maus fragt per Discord, wie sieht Wrestling eigentlich rechtlich aus? Wenn ich jemanden aus Versehen verletze, kann er mich dann rechtmäßig auf Schadenersatz verklagen? Ich glaube, der David hat sich dazu schon Gedanken gemacht.
Ich habe mir dahingehend Gedanken gemacht, dass ich auf jeden Fall sagen kann, nee, das gehört ja zum Berufsrisiko. Das ist ja wie beim Fußball, wenn du jemanden umgrätscht und der verletzt sich und das war keine Absicht, nee, was willst du da machen? Also ich glaube, das ist rechtlich absolut abgesichert. Und das wird wahrscheinlich auch sogar in Verträgen vielleicht drinstehen. Da müsst man Shaggy mal fragen oder irgendwie Veranstalter, wie das in Deutschland zum Beispiel ist. Aber ich
frag die Meller beim nächsten Mal, wenn wir die hier im Podcast haben, demnächst.
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall so, dass du quasi selber dein Einverständnis gibst, wie bei einer OP auch. Da sagst du auch, ja, ich kenne die Risiken. Ich weiß, also ich mache mit. Was wiederum was anderes sein könnte, ist, wenn du das vorsätzlich machst, wie beispielsweise Sexy Star, die damals mal einfach ihrer Kontrahentin den Arm gebrochen hat, im Aufgabegriff, und das mutwillig. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das fällt halt eben nicht mehr unter Berufsrisiko, sondern das ist dann halt vorsätzliche Körperverletzung.
Ja, ich glaube, dass man da rechtliche Schritte einleiten könnte, ob man das dann.
Das machst du wahrscheinlich nicht.
Ist eine andere Geschichte, sondern es ist dann eher so, dass dann diese Worker, die dann da eben ihre Partner, ihre Ringkampfpartner irgendwie verletzen, dass die dann auch sehr oft einfach nicht mehr gebuckt werden, weil niemand möchte jemanden im Lockerroom haben, der oder die die Kolleginnen oder Kollegen verletzt. Also das ist ja dann auch so eine Geschichte. Natürlich hat man damals, also wenn man jetzt zurückgeht, ist man ja schon teilweise sehr grob mit den Kollegen umgesprungen.
Mit den Wookies, meinst du?
Mit den Wookies auch. nicht nur mit denen, sondern auch so grundsätzlich. Also da ist ja schon teilweise auch mal ein bisschen mehr zugeschlagen worden. Das ist eine schwierige Geschichte, aber ich glaube, dass man zumindest bei einer versehentlichen Verletzung, dass man da wahrscheinlich nichts machen wird in der Richtung. Der Patrick fragt noch per Mail, das ist mal eine Geschichtsfrage. Es wird doch immer wieder erwähnt, auch durch euch, dass der Undertaker eine absolute Backstage-Macht war und sein Einfluss hinter den Kulissen enorm war. Wieso konnte dann aber seine Bone Street Crew, also das war die Backstage-Gruppierung damals, nicht wirklich davon profitieren? Beziehungsweise wieso konnte keiner dieser Crew großartige Erfolge feiern? Wieso wurde Savio Vega dann entlassen? Wollte der Undertaker hier Backstage keinen Einfluss auf die Karrieren der jeweiligen Mitglieder nehmen? Also der Bone Street Crew gehörten ja unter anderem Leute wie Henry Godwin, Yokozuna und noch einige mehr, die mit da reinkommen. Und diese Gruppierung gilt ja so ein bisschen als das Gegenstück zu der Clique zur damaligen Zeit. Aber die beiden Gruppierungen haben so eine ganz andere, eine ganz andere Auslegung als die Clique. Weil, das habe ich zumindest gelesen, der Gruppierung gehörten auch noch Karma, also der Godfather, nur so als ein Name, damit wir ihn auch noch hier erwähnt haben. Natürlich auch Paul Bearer irgendwo mit dabei. David, weißt du, wie die damals gehandelt haben, was die Geschichte zwischen von der Bone Street Crew gewesen ist?
Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt einfach nur mal spekulieren, dass es da eine Charakterfrage ist. Ich vergleiche das ein bisschen damit, als wenn du jahrelang bei der Firma bist, hast eine hohe Position und eine Stelle wird frei. Und dann ist natürlich dein Ding, du kannst natürlich zu der Person gehen und sagen, hör mal, ich habe jemanden, einen Kollegen, der ist echt cool, guck dir den noch mal an. Das ist ja etwas, was ich mir schon vorstellen kann, was vielleicht der Taker mal gemacht hat. Da könnte was mehr gehen, aber am Ende liegt das dann an der Person, sich durchzusetzen. Weil die Ex war das ja wirklich eher so, dass man auch Druck ausgeübt hat und halt sehr zusammengearbeitet hat, um auch gegen andere zu arbeiten. Ich glaube, das ist nichts, wofür Taker vielleicht stehen wollte.
Das nicht ist meine die Spekulation Ex, sondern die nur. Klick übrigens.
Ja, Entschuldigung.
Es war tatsächlich so, dass diese Gruppierung eher so ein bisschen ausgleichend Backstage agieren wollte. Und das war auch nicht so, dass es wirklich so eine Clique gewesen ist, sondern das waren einfach Kumpels. Irgendwie, die haben sich alle gut verstanden. Die haben vor allem auch dieses Domino irgendwie Backstage Kern gespielt und sind miteinander gereist. Aber deren Plan war halt nie, dass sie da wirklich Backstage ihren Einfluss geltend gemacht haben. Die hatten zwar Matches auch zusammen und natürlich auch Fäden gegeneinander, also Undertaker und Karma nur mal so als ein Beispiel. Undertaker und Yokozuna natürlich auch. Aber die hatten einfach nicht den Plan, dass sie da diese Backstage-Gruppierung auch für Booking-Entscheidungen oder sonst irgendwas in die Waagschale werfen. Was ich aber interessant finde, ist, dass die einzelnen Wrestler allesamt ein Bone Street Crew-Tattoo haben. Wer nämlich genau hinschaut, der sieht auf dem Bauch vom Undertaker ein riesengroßes BSK auf dem Bauch. BSK Pride steht da drauf. Und alle anderen haben auch wahlweise irgendwie einen Dolch oder sonst irgendwas anderes sich tätowieren lassen. Das finde ich ganz
interessant. Wird mal Zeit für Headlock-Tattoo für uns alle, ne?
Unbedingt.
Ihr seid alle auf dem Bauch.
Da wird immer mehr Platz, sage ich dir.
Also sagt Kai? Kai macht's auf den Hintern.
Ey, ja, klar, wenn wir alle zusammen in Vietnam waren, jeder so ein Tattoo auf den Arsch.
Nach 40 Jahren Headlock, weißt du, wenn wir alle in Rente gehen irgendwo.
dann alles runterhängt, super. Oh,
geil, 40 Jahren, dann bin ich 82. Und dann hat der Patrick noch gefragt, was haltet ihr von Wolfgang Stach? Der ist ja der ehemalige Kopf hinter Power Wrestling, Herausgeber gewesen und Chefredakteur und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, Kai, hast du mal die Power Wrestling gelesen?
Nee. Ich nutze nur deren Reviews. Okay. Manchmal.
Und die sind umgeschrieben. David, wie sieht es bei dir aus?
Ich habe Power Wrestling nie gelesen. Ich lese nur gerade auf der Power Wrestling-Seite, dass er Kaninchen mag und Faulenzen.
Ich hab Wolfgang Stach einmal bei der WrestleMania-Reise ein bisschen kennengelernt, aber ich habe da keine großartige Meinung zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß, dass er manchmal ein bisschen merkwürdige Dinge sagt, aber ich kann das nicht genau verifizieren. Deswegen habe ich zu Wolfgang Stach keine Meinung, sage ich ganz ehrlich. Er ist mit dafür verantwortlich, dass wir mit Power Wrestling über so viele Jahre ein Wrestling-Magazin in Deutschland haben. Das ist was Gutes. Und das rechne ich ihm einfach mal hoch an. Alles andere kann ich nichts zu sagen. Deswegen keine große Meinung da. So, damit sind wir durch, David und Kai.
Sehr schön.
Ja, sehr fleißig. Schön. So, und an der Stelle natürlich dann wie immer der Hinweis, also nächste Woche geht's hier natürlich an gleicher Stelle weiter, da ist ja David wieder mit dabei. Und David, da geht's in unsere Jugend, in unsere Kindheit geradezu schon zurück.
Ja, war eine schöne Zeit. Eurodance, Diddlemäuse und die New Generation Era bei WWF. Hat Spaß gemacht.
Ja, mit Shaggy zusammen. Genau, mit Shaggy zusammen, also die alten Männer hier vereint. Ich habe mir gedacht, wir sprechen mal über die größten Fehden der New Generation Era. Also wirklich dann Bret Hart gegen Jerry Lawler und ich weiß nicht was alles. Das wird auf jeden Fall eine schöne Nostalgiereise zurück in die Jahre. Burger King. Genau, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Also King Mabel gegen Undertaker. Fuck yeah.
Das war herrlich. Wie alt warst du da, Kai?
95 wurde ich geboren.
Hast du eine Menge verpasst?
Ich glaube nicht, so wie es gerade klingt.
Nur die guten Sachen. Nur die guten Sachen.
Viel Neonfarben auch verpasst.
Richtig. Doink gegen Crush zum Beispiel.
Oh, das auch. War super.
Schöne Zeit. Genau, da geht's dann dabei weiter. Und natürlich, wenn ihr gerne mehr von uns hören möchtet, schaut gern bei Patreon und bei Steady vorbei. Da hatten wir jetzt unter anderem die Kollegen Markus Holzer und Shaggy Schwarz, die über die schlechtesten Champions im Wrestling sprechen. Auch da ist jede Menge 90er und WCW-Nostalgie auch mit dabei. Wir haben das Magazin nächste Woche. Wir sprechen nächste Woche über die New World Order bei der WWF und all sowas. Also schaut da gern vorbei. Unterstützt uns dort, damit wir diesen Podcast noch so wunderbar weiter betreiben können und noch weiter professionalisieren können, wie wir das bis hierhin schon getan haben. Und in dem Sinne, David, willst du noch was sagen?
Ich möchte mich für meine schlechte Aussprache im Englischen entschuldigen.
Wookie. Kai, möchtest du noch was sagen?
Ich möchte mich weiterhin über Davids schlechte Aussprache lustig machen.
Willkommen bei Headlock,
dem Mobbing-Podcast.
Und in dem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.